Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen geilurbanen retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition und für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, jedoch garantiert mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein, bist du alt geworden in der Zwischenzeit?
Wieso? Ich habe einfach nur husten müssen.
Du klingst wie ein Greis.
Ich klinge wie ein Greis?
Früh vergreist.
Ich klinge, wie, was jetzt? Ich klinge
du klingst früh vergreist.
Ich klinge früh vergreist? Warum? Was? Wie?
Ich habe mich gerade richtig erschrocken.
Wie hätte ich denn, klinge ich jetzt immer noch früh vergreist?
Nein, du klingst immer Peppi Pingu-mäßig, so fresh und klar.
Und jetzt klinge ich nicht mehr klar und fresh?
Nee, du klingst räudig. Sorry, das ist nur eine Sorge, die ich äußere.
Räudig? Ja, das ist ja nur, also da bin ich ja jetzt, klinge ich jetzt es immer ist, noch räudig?
Ich habe einfach Angst, dass es die letzte Vrindheit ist, um Gottes Willen. Weißt du, was es auf jeden Fall ist? Es ist die letzte Vrindheit in diesem Jahr.
Ja.
Und wir haben tatsächlich 6 Folgen produziert.
Na, immerhin.
2024, im beschissenen Jahr 2024.
Stimmt. Ja, ja.
Darauf kann man stolz sein, finde ich.
Findest du? Wir hätten aber auch ruhig mehr produziert.
Ja, ich denke auch. Und ich wünsche mir für 2025, ganz ehrlich, wünsche ich mir
7 Folgen.
12, hör mal. 12 wünsche ich mir.
12, das ist aber eine komische Zahl. Wie kommst du auf 12?
So komisch, ganz seltsam. Zahl. Weiß nicht, so in anderen Kulturkreisen ist das durchaus eine symbolische Zahl.
Das stimmt.
Ja, also das könnten wir nehmen. Und apropos 12 und Dezember und so weiter, jetzt gerade, also was für die anderen Leute natürlich jetzt, die zuhören, unsichtbar ist, wir haben ja immer so ein bisschen Vorgeplänkel und du hattest gerade so einen Flash, dass du mir irgendwelche Jingles vorgespielt hast.
Ja.
So, das passt jetzt zu meiner anderen Idee, weil ich vorher noch dachte, boah, was eigentlich geil wäre, wäre so ein Vrindt. Oder Vrindheits-Adventskalender. So ein Audio-Adventskalender, weißt du?
Und da passen dann solche Jingles hin, wie das hier.
Ich würde mich schämen. Was muss man von dem moralisch vollkommenen Drecksau sein? Man muss geistig zurückgeblieben sein, um diesen Text zu bringen. Wie in einer Diktatur. Da kommt das Kotzen.
Das meinst du fast dahin?
Zum Beispiel. Aber man könnte auch nehmen.
Nehmen? Warte mal.
Ihr spielst doch gleich mal ein.
Du meinst das hier?
Amerikanische Firma Transceptor Technology. Приступила к производству компьютеров персональный спутник.
Ja, genau. Und was, also damit das nicht ganz so eintönig ist, können wir ja auch unsere legendärsten, ikonischsten Lachflashs in diesen Adventskalender packen. Es ist so genau die Stellen, die andere Leute in den ganzen U-Bahnen und so schon blamiert haben.
Ja, aber dazu müssten wir ja wissen, welche das sind und müssten die rausschneiden.
Als hätten wir nicht genug Fans, die das alles im kleinen Finger haben.
Und wenn nicht?
Wir versuchen es einfach mal. Wir lassen es einfach mal drauf ankommen, naja, würde ich sagen.
Ja, okay.
Vielleicht kriegen wir genug Einsendungen. Das Problem ist, dieser Adventskalender kann eigentlich nur 2025 stattfinden. Jo. Denn ich denke nicht, dass du diese Folge noch im November veröffentlichen wirst.
Das ist der 27. Nee, das werde ich nicht mehr schaffen. Nee.
Ja,
zumal
gut,
ich ja die Woche erst die eine Sendung veröffentlicht habe, die ich total verpeilt hatte zu veröffentlichen.
Ja. Ja, aber gut, dass
aber
wir
so ist das, wenn man langsam räudig wird, weißt du?
Vielleicht machen wir es ja hinter den Rücken der Hörer. Also das wäre auf jeden Fall was. Legendäre Lachflashs, dann die ganzen Sachen, die du eingespielt hast.
Genau, einfach mal eine Schnittliste aus welcher Sendung, genau, was ist ein, ja super, legendäre Lachflashs, Wortneuschöpfungen.
Oh ja.
Aphorismen.
Ja, und unsere geilsten Entgleisungen.
Genau.
Weißt du, was mir mal aufgeht? Ich höre ja hin und wieder mal so eine alte Vrindheit, so irgendwie vor 8 Jahren oder so. Und wie wir damals so mit dem N-Wort um uns geschmissen haben, das ist echt peinlich. Das ist echt der Hammer.
Ja, ich mache mir jetzt total Sorgen, dass ich nicht fresh genug klinge mehr. Ich glaube, vielleicht.
Nee, jetzt bist du wieder da. Also jetzt erkenne ich dich wieder
gut.
Den Mann, mit dem ich Podcast mache.
Ja, fangen wir an, Podcast zu machen, damit wir es auch irgendwie hinter uns haben, dann möglichst schnell. Die erste Frage dieser Sendung kommt von Sebastian und der fragt, ab wann ist man spießig?
Früher hätte ich auf jeden Fall gesagt, ab einem bestimmten Alter, dass ich mir so um die 40 vorgestellt habe. Aber mittlerweile weiß ich natürlich, dass das nicht stimmt. Ich weiß nicht, wann ist man Spießer? Was ist überhaupt ein Spießer? Das kommt ja ursprünglich, das Wort kommt ja vom Spießbürger. Und das waren so Leute, die ihre Stadt mit Spießen verteidigt haben, als das längst passé war, mit Spießen darum zu machen. Ja. Ja, das waren Spießbürger. Das heißt, die sind irgendwie so einer alten Zeit, in so einer alten Zeit verhaftet oder fühlen sich einer Zeit verpflichtet, die eigentlich schon längst vorbei ist. Sie gehen also nicht mit der Zeit. Das sind Menschen von gestern. Und ich glaube, das sind auch so Zaunfanatiker. Ich glaube, sobald du anfängst, dich einzuzäunen, auch mental, wirst du zum Spießer. Denn das Gegenteil vom Spießer ist ja eigentlich jemand, ist so der Weltbürger, ist jemand, der offen ist, der sich relativ flexibel durch soziale Räume bewegt. Und also ich hatte mal eine Freundin, die war extrem alternativ, subversiv, individuell, links, revolutionär, anarcho und so weiter. Und das war die spießigste Person, die ich je kennengelernt habe. Weil die zum Beispiel gesagt hat, nein, in dieses Etablissement gehe ich nicht rein. Die hat also so bestimmte Lokale abgelehnt, einfach nur, weil sie für BWLer und Juristen waren. Also weil diese Klientel sich da herumgetrieben hat. Und bei ganz vielen Sachen, da hat die rigoros abgelehnt, obwohl es mit etwas Offenheit, obwohl man da hätte sagen können, naja komm, lass mal reingehen und ein bisschen ablachen oder so. War für die undenkbar.
Aber ist spießig nicht auch immer, also ich meine, solange ich für mich selbst spießig bin oder solange ich sage, ich gehe da nicht rein, weil finde ich doof, macht das ja eigentlich nichts. Also eigentlich, also ich, wenn ich jemanden als Spießer bezeichne oder als Spießer empfinde, dann ist das auch immer ein, so nach außen gerichtet, dann ist das auch immer jemand, der sein...
Ah ja, da hast du natürlich recht,
der genau. Der so sein spießiges Verhalten oder überhaupt der gerne möchte, dass ich mein Leben so lebe, wie er es für sich und sein Leben für richtig befindet. Also ja, der lebt halt sein Leben auf eine bestimmte Art und Weise und verlangt eigentlich von allen anderen, dass sie mindestens absolute Rücksicht darauf nehmen, dass er das tut, also so einen übermäßigen Respekt einzufordern und vor allen Dingen auch von mir verlangt, dass ich idealerweise so lebe wie er, das aber nur in einem Geschmacksurteil begründet und nicht in irgendeiner Einsicht, in irgendeine Notwendigkeit. Ja, dass der Planet abbrennt, wenn wir weiter CO2 verbrennen, das ist halt kein Geschmacksurteil. Und dass wir dann darum damit aufhören sollten, CO2 verbrennen, das ist nicht spießig. Ja. Aber zieh dir was Anständiges an, was sollen denn die Leute denken? Sowas finde ich irgendwie spießig.
Ja, genau. Also jemand, der auch anderen auf den Sack geht mit seinem Weltbild, weil es ihnen quasi aufdrängt.
Genau. Aber also es muss, was du gesagt hast, es muss auch immer irgendwie so ein bisschen so ein, das haben wir schon immer so gemacht, Weltbild sein. Ne? Das ist ja, ein progressives Weltbild, ist selten spießig. Oder?
Ja. Ja, ich denke auch.
Also was die kollektive Rechte macht, ist, die projiziert natürlich ihre eigene Spießigkeit auf die Progressiven, ne? Und sagt, ja, die wollen uns alles verbieten, die wollen uns alles vorschreiben. Ne. Dabei sind sie selbst diejenigen, die am liebsten alles verbieten wollten, was eine Änderung bedeutet.
Ja, ich weiß, ich würde jetzt doch zurückrudern. Ich würde sagen, dass Spießigkeit tatsächlich auf dem ganzen politischen Spektrum ein Thema sein kann. Also ich glaube, dass man Spießer sein kann, wenn man links ist und wenn man rechts ist. Das würde ich tatsächlich nicht vom politischen Weltbild abhängig machen.
Wie sehen denn linke Spießer? Also die Rechten, die kennen wir. Also die wohnen nebenan.
Ja, linke Spießer wären zum Beispiel Leute, die von dir verlangen, dass du genderst. Und zwar grundsätzlich, überall. Rigoros. Die nicht offen genug sind, um sich einzugestehen, dass es bestimmte Situationen gibt, in denen das einfach nicht passt. Ja, oder
ja, oder
in denen
überhaupt
man einfach bestimmte Freiräume hat.
Dass es Leute gibt, die das halt nicht machen.
Ja, genau.
Ja, hätten wir das geklärt, ne?
Ja, aber es gibt ja auch so spießige Gewohnheiten, also die so assoziiert werden. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich bin ein Spießer, weil ich jeden Tag abends die Tagesschau gucke oder so oder früh ins Bett gehe oder einfach bestimmte Gewohnheiten angenommen habe, die du früher mit deiner Tante Lisi assoziiert hast oder so. Und bei mir ist es so, ich habe gemerkt, über die Jahre hat sich das eingeschlichen, dass ich nur noch klassische Musik höre und gar nicht mehr so Pop, wie das früher war. Früher war ich ganz stolz darauf, dass ich halt Musik aus allen Genres gehört habe und jetzt gibt mir diese Musik nicht mehr. Und jetzt höre ich halt überwiegend Klassiker und Metal natürlich, was eigentlich auch die spießigste Musikrichtung ever ist.
Aber ist das ist ja nun nicht, das ist ja jetzt nicht, also das ist ja geistige Unbeweglichkeit eigentlich, was den Spießer auszeichnet. So, und dass du jetzt nur noch klassische Musik hörst und nicht mehr den Popquatsch von früher, das ist ja keine geistige Unbeweglichkeit, oder?
Ja, natürlich nicht, aber früher war das für mich spießig.
Okay.
Früher habe ich tatsächlich gedacht, wer Klassik hört, ist ein totaler Spießer. Mhm. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich auch mal so sein würde. Und dass ich, oh mein Gott, und dass ich auch noch so moderne Musik sogar ablehnen würde als keine
Musik.
Das ist
spießig. Das ist spießig.
Da bin ich spießig. Nein. Nein, also es ist einfach so, wenn man einmal Blut geleckt hat und klassische Musik so richtig gecheckt hat oder wenn man so in den Genuss gekommen ist, das wirklich zu verstehen, das wirklich zu fühlen, zu begreifen, was das Besondere daran ist, dann kann man tatsächlich nicht mehr dieselben Maßstäbe an Popmusik anlegen. Also das geht da nicht mehr. Irgendwas ist dann da kaputt.
Ah, dann bin ich noch nicht so weit.
Wobei ja, ich finde, bewahr dir das.
Popmusik, Popkultur, blah.
Da bin ich spießig. Du warst ja immer schon auf Kriegsfuß.
Ja, genau, ich war ja schon immer, genau.
Mit Madonna, Jacko und Co.
Die hat tatsächlich, ne? Ich fand Madonna nie gut. Ich fand, wie hieß er? Jacko, wie heißt er nochmal? Michael Jackson fand ich nie gut. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Es mag doch wohl keine Spießigkeit sein. Renald schreibt, heute ist der 31.12.2019 und vielleicht ist das die letzte Frage des Jahrzehnts. Auf eine Art, wer ist Nachfolgerin von Bundeskanzlerin Merkel geworden und ist diese Person noch im Amt? Nun!
Ist diese Frage gut gealtert oder schlecht gealtert?
Sagen wir mal so. Also hätte der große Nagus der Ferengi sich nicht derart bescheuert benommen die letzten 3 Jahre, dann wäre diese Frage sehr schlecht gealtert, weil dann wäre einfach nur Olaf Scholz Nachfolgerin von Angela Merkel.
Ja.
Jetzt die Frage, ob diese Person noch im Amt ist, ist die ja kommissarisch oder geschäftsführend oder wie man das nennt, ne? Also ja, also der Bundeskanzler hat seinen Finanzminister rausgeschmissen, nachdem sein Finanzminister zusammen mit den Resten seiner Partei im Bundestag versucht hat, die Koalition aktiv platzen zu lassen. Interessant finde ich an dieser Sache übrigens auch, dass die FDP jetzt so tut, als wäre das die normalste Sache der Welt, dass man sich halt darauf vorbereitet. Also wir haben uns halt auch nur darauf vorbereitet, was passiert, wenn diese Koalition... Nein, das habt ihr habt nicht euch darauf vorbereitet, sondern ihr habt vorbereitet, dass diese Koalition platzt. Das ist was ganz anderes. Ja. Und deren Nachrichtenspin und Interviewspin ist halt jetzt so, hä, ist überhaupt nichts passiert, ist doch völlig normal. Ist total normal hier. Das ist so krass irgendwie. Also diese Unverfrorenheit auch, oder? Also ich meine,
Dummdreist,
genau. Und ich denke immer so, ihr glaubt doch nicht, dass da jemand drauf reinfällt. Und dann guckst du so auf Insta und so bei diesen ganzen Krypto-Bros, die glauben den Scheiß. Ja, also schön gealterte Frage, sehr schön gealtert diese Frage. Der Mark schreibt, stellt euch vor, die Tagesschau hat gerade verkündet, dass ein unwahrscheinlich großer Meteorit innerhalb der nächsten 3 Tage mit der Erde kollidieren wird. Danach würde nichts mehr sein, wie es war. Was würdet ihr tun?
Weißt du, was das
absolut krasse ist? Kreisrennen und Ente schreien wahrscheinlich.
Ich habe manchmal so Fantasien und die sind so intrusive, weißt du, die sind nicht von mir selber herbeigeführt, sondern die kommen so in meinen Kopf reingeschossen. Und ich weiß noch, dass wir während der Pestjahre so ein Sendungsbewusstsein hatten, dass wir gesagt haben, komm, wir machen jetzt jede Woche Blindheit und bringen die Menschheit durch die Krise. Und ich hatte halt erst vor ein paar Tagen eben diese einschießende Fantasie, dass wir zwei ein paar Tage oder ein paar Wochen, lass es sogar ein paar Monate sein, vor der Apokalypse echt permanent senden, um die Leute ruhig zu halten.
Genau, weil wir ja auch so super dazu geeignet sind, für Ruhe zu sorgen. Also das, ja, nee, das ist eine super Idee. Ja, nee, so machen
ja, genau,
wir das.
Genau, wir sind ja so die Achtsamkeitsgurus und ich habe mir das so richtig vorgestellt, wie wir von 7 Uhr morgens bis 20 Uhr abends einfach nur miteinander reden und die Leute, um nicht durchzudrehen, sich alle halt einklinken und uns lauschen und vergessen, dass das Ende naht.
Genau, und immer mal zwischendurch so eine Frage schicken, weil irgendwann gehen uns ja auch die Fragen aus, aber dann können die auch so Fragen stellen, wie weit ist das Ende noch entfernt oder so.
Ja. Ja, aber hey, das ist jetzt wirklich auch so ein Notstand, den wir haben. Wir kriegen halt nicht mehr so viele Fragen und es kann ja wirklich sein, dass bald die Apokalypse kommt.
Das also kann das sein.
Fühlt sich das für mich sehr real an und deswegen sollten wir jetzt schon vorsorgen.
Fühlt sich für dich real an, dass demnächst
und
die Apokalypse kommt?
Dann.
Warum fühlt sich das für dich real an? Ist irgendwie
ich habe ein Loony Brain.
Ah, verstehe. Ja, was jetzt natürlich auch ein bisschen problematisch ist, aber das haben wir uns jetzt selbst eingebrockt, beziehungsweise der Hörerschaft. Wenn wir hier anfangen, die Schlagzahl zu erhöhen, ne, dann ist das Ende nah. Das heißt, wir können anfangen zu trollen, irgendwann einfach tatsächlich mal eine 6 Stunden lange Sendung machen und die auch noch live streamen. Und dann mal gucken, wie hier so die nackte Panik ausbricht. Also was ich tun würde, wenn ich, weiß ich nicht, was, wenn der Meteorit kollidieren würde in 3 Tagen, dann würde ich wahrscheinlich die teuren Weine nehmen, zu meiner Frau fahren und mich mit der volllaufen lassen 3 Tage lang.
Mhm. Ja, ich würde auch definitiv Drogen nehmen. Ja, auf jeden Fall.
Ja, absolut. Ja. Der Daniel schreibt: Leider musste ich mit Erschrecken feststellen, dass ich seit dem dezentralen Jahresrückblick vom 36C3, das ist der 36. Chaos Communication Kongress, nun zur Stimme auch ein Gesicht kenne. Bisher ist mir dieser Fehler nur bei methodisch inkorrekt passiert und seitdem passt das Bild in meinem Kopf einfach nicht mehr. Sollte ich mir auch noch Bilder oder Videos der anderen Mitarbeiter des Weltkonzerns Vrindt anschauen oder doch lieber mit meiner Fantasie im Kopf weiterleben?
Leb mal weiter mit deiner Fantasie im Kopf. Genau. Es bringt absolut gar nichts.
Radiogesichter, so ein unangenehmes Thema. David wüsste gerne, versteht ihr das Konzept Rugby, geschweige denn American Football? Was tun diese Menschen da und warum?
Das ist doch mit dem eierförmigen Ball.
Ja, genau.
Das, oder?
Ja, genau. Die prügeln sich halt um den Ball, was ich irgendwie viel ehrlicher finde als Fußball. Also American Football ist halt Amis, ne? Die machen halt alles nach und geben ihm dann einen Namen, der so eindeutig ist, dass selbst der Dürfste es nicht missverstehen kann. Und darum heißt bei denen auch der Gehweg Sidewalk. Ja. Entschuldigung, muss ich immer drüber lachen.
Ich check's in England, überhaupt nicht gerade.
Wenn du in Großbritannien bist, da heißt der Bürgersteig, der Gehweg heißt in Großbritannien Pavement.
Pavement, ja.
So, ja. In USA Sidewalk. Das ist halt so Seiten-G. Irgendwie, ja, es ist halt alles immer ein bisschen döver und weil die Amis ja so Schisser sind, haben die da halt aberwitzige Protektoren um sich rum und spielen im Prinzip auch sowas Ähnliches wie Rugby.
Ja.
Ich verstehe das Konzept, ja. Ich finde das Konzept sogar, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, wie Rugby geht. Ich weiß, wie American Football geht. Von daher ist es vielleicht auch ein bisschen ungerecht, dass ich mich drüber lustig mache, weil ich mag das. Ich finde zum Beispiel super, dass das eine lineare Spielführung ist. Also es ist immer einer am Angreifen und der andere in der Abwehr. Und das dreht sich dann um nach bestimmten Regeln. Und beim Fußball ist ja immer so, da weißt du ja immer nicht so, wer greift denn jetzt gerade an, wer wehrt denn jetzt eigentlich gerade ab, was passiert denn hier jetzt gerade? Eigentlich ist es ja immer so ein Kuddelmuddel beim Fußball. Und beim American Football ist immer ganz klar, das sind die Angreifer und das sind die Verteidiger.
Ja, ich kann dazu nichts sagen. Ich bin ein totaler Sportnoob.
Naja gut, aber na gut. Vielleicht mal im Fernsehen was gesehen, habe ich gedacht. Naja. Sebastian wüsste gerne, wenn ihr nur noch 1, bzw. 2 oder 3 verschiedene Getränke für den Rest eures Lebens zu euch nehmen dürftet, welche wären das?
Coke Zero entkoffeiniert. Sorry, ist so. Das ist für mich das schwarze Gold.
Okay. Merkst du überhaupt, wenn da Koffein drin ist?
Nee. Also doch, ich merke es daran, dass ich total hibbelig werde
okay.
und ausraste. Dann grüner Tee.
Mhm.
Mag ich auch total gerne. Noch ein Getränk. Oh Gott. Was nehme ich denn da? Vanillemilch.
Wow. Ich würde ja sagen Kaffee, Milch und Wasser.
Kaffee, Milch und Wasser ist ja voll basic.
Ja, aber damit käme ich halt bis zum Ende meines Lebens hin.
Mhm.
Also, ja. Wobei, ich weiß nicht, zählt Wasser als Getränk?
Klar.
Okay. Ja, dann Kaffee, Milch und Wasser. Der Magnus hätte gerne gewusst, woran würdet ihr freiwillig nie sparen? Zum Beispiel sowas wie Bratpfanne, Lattenrost, Geodreieck, Bettwäsche.
Geodreieck?
Naja.
Ne? Steht es da?
Das steht da. Hm?
Boah, das ist echt eine schwierige Frage.
Echt? Für mich gar nicht.
Interessant, dann leg mal los.
Heizung.
Ach so, ja.
Das, hey, das mein letztes Geld würde ich dafür ausgeben, dass es warm ist, dass ich nicht friere.
Das stimmt, das stimmt. Das ist mir schon so oft passiert, dass jemand gesagt hat, oh ja, und ich kann jetzt auch, ich muss jetzt sparen, deswegen kann ich im Winter nicht so viel heizen oder deswegen habe ich gefroren, musste, und dann, da denke ich mir immer, oh mein Gott. Gott, also ich würde ja aufs Essen verzichten, ich weiß nicht, was würde ich verzichten, auf meine ganze Freizeitaktivitäten, nur um nicht frieren zu müssen. Das ist mit das Unangenehmste, was es gibt.
Ja, 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 das ist, ich merke das immer wieder. Also gerade in so Wintermonaten, meine Wohnung ist so, also das Haus, in dem ich wohne, gehört, ist so ein typischer, wie heißt das, schlecht isolierter Altbau. Ne? Und ich muss hier immer richtig kräftig heizen, um es einigermaßen warm zu haben. Und ich merke jedes Mal, denke ich, das ist eigentlich nicht, eigentlich hätte ich gerne eine Wohnung, die ich auf 30 Grad hochheizen kann, wenn ich das möchte. Weil ja, auf gar keinen Fall frieren. Das ist das Letzte, worauf ich verzichten würde. Ja.
Ja, und gibt es irgendetwas, was bei dir auch Geld kosten darf?
Wie?
Also wo du sagst, es gibt da etwas, das kostet ganz viel Geld, aber diese Sache, ist es mir wert, dass ich Geld dafür ausgebe? Ich gehe zum Beispiel total gerne essen. Kann ich es mir leisten? Eigentlich nicht. Trotzdem mache ich's.
Ja gut, das ich gehe auch total gerne essen, aber wenn ich kein Geld habe, gehe ich nicht essen. Also das ist nicht. Ja, es gibt was ich mir auch sehr gerne leiste, obwohl nicht mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren zu müssen.
Mhm.
Ich finde S- und U-Bahn und Busfahren, ich finde das eklig. Wirklich, ich finde das eklig. Also ich habe sowieso. Ich gehe ja auch nicht auf die Kirmes und so. Ich habe ja so, wenn viele Menschen auf so mehr oder minder engem Raum sind oder dicht beieinander stehen, dann kriege ich sowieso schon so einen Fluchtreflex. In den Bahnen stinkt es immer. Irgendjemand stinkt immer. Irgendjemand packt dich immer an. Also das ist so, ja, das ist auch sowas. Also das darf Geld kosten. Und wir haben ja hier, weiß ich nicht, ob ihr sowas in eurer Mittelstadt auch habt. Miles heißen die bei uns oder noch so Carsharing-Dinger, wo dann eben pro Kilometer oder pro Minute zahlst. Also
ja,
kannst du so klicken,
ja, ja,
und fahren, abstellen, fertig. Das ist was, was ich mir was kosten lasse. Ja. Das habe ich echt total oft, dass ich denke, ich will nicht Bahn fahren. Also, nee. Vor allen Dingen, wenn ich dann so, ne, dann laufe ich so zur S-Bahn und denke, so, du fährst jetzt mit der S-Bahn, was soll das denn? Reiß dich mal ein bisschen zusammen, und dann steht eins von diesen Autos am Straßen und ich direkt so Handy raus, klick. Ja.
Weißt du, ich habe mir das Bus- und Bahnfahren total abgewöhnt während der Pestjahre.
Das eh.
Aber gell? Also das ging einfach total leicht und ich habe gemerkt, ich gehe eigentlich total gerne zu Fuß. Jetzt würden viele Leute aus meinem Stadtteil sagen, in die Stadt gehst du zu Fuß, ist ja voll weit. Nee, so weit ist das gar nicht. Und
wie weit
längere,
ist es?
Keine Ahnung, 4 Kilometer oder so,
ja, das
vier
geht.
Bis fünf Kilometer.
Ja, ja.
Das geht total und mir ist es auch ein Anliegen, jeden Tag 5.000 bis 10.000 Schritte zu machen. Und indem ich das mache, indem ich wirklich überall zu Fuß hinlaufe, tue ich mir selbst einen Gefallen.
Ja. Ja, 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 ja.
Also das ist die sparsamste Art, mich fortzubewegen und gleichzeitig die gesündeste.
Ja, wenn die Wege, die ich standardmäßig zurücklege, nicht so weit wären, würde ich das auch machen. Aber also klar, zum Einkaufen und sonst wie, das sind auch, also ich bin in der Regel, wenn ich einkaufen gehe, dann waren das schon meine 5.000 Schritte. Und aber wenn ich zum Beispiel zu meiner Frau will, das sind irgendwie, ich glaube, 14.000 oder sowas. Also da bin ich anderthalb Stunden und länger unterwegs. Und das ist halt ein bisschen zu viel zum zu Fuß gehen. Also ja, und dann steige ich halt doch in die S-Bahn. So. Oder fahre mit dem Fahrrad oder mit dem Motorroller. Aber die sind ja jetzt alle in der Werkstatt kaputt und so. Naja. Ja, aber das ist tatsächlich was. Andererseits würde ich das auch darauf sofort verzichten können, auf dieses Autofahren. Zumal ich auch sowieso, also tagsüber kann man das ja eh nicht machen. Tagsüber mit dem Auto, also tagsüber fahre ich mit dem Fahrrad oder sowas durch die Stadt, weil das einfach so brutal voll ist hier. Naja. Christian schreibt, es ist März 2020 und die Grillsaison beginnt langsam. Grillt ihr mit Gas, Kohle oder elektrisch? Könnt ihr das begründen? Was kommt bei euch auf den Grill? Das typische Fleisch vom Discounter oder eher das gute Steak vom Metzger?
Grillus, Grillus. Also ich bin ja keine Grillerin. Ich bin ja kein Mann. Das passt gar nicht so zu meiner Identität.
Das ist ja auch Grill wirklich. Das stimmt, das ist irgendwie so ein Typending, ne? Stimmt.
Ist immer so der Papa, der da steht.
Ja, genau. Aber die Frauen, die essen das immer gerne.
Die machen Salat.
Genau, die machen Salat, die machen drei Salate, machen das Knoblauchbaguette, machen auch noch Nachtisch. Die Typen stehen am Grill, drehen das Schnitzel zweimal um und hinterher sagen alle, ah, da hast du super gekocht, Heinz.
Ja.
Ja, aber stimmt, das ist echt so ein Männer, den kenne ich, eine Frau, die...
Die grillt? So eine professionelle Grillerin? Stell dir das mal vor.
Gibt's ja immer. Aber ich dachte jetzt eher so, überhaupt, also ich habe, glaube ich, im Freundes- und Bekanntenkreis jetzt keine Frau, die sagen würde, na komm, wir grillen uns heute mal schön was.
Ne? Oder die dir ihren Grill zeigt.
Ja gut, das...
Kommst du noch mit drauf? Zeig dir meinen Grill.
Aber wirklich, das ist
Kommst echt du mit in meine Garage?
Das ja, auch so. Also wirklich, dass man also unter Männern erzählt oder schreibt man sich ja tatsächlich auch, was für einen neuen krassen Gasgrill mit 7 Zonen und Pizzastein man sich gekauft hat.
Siehst du?
Und alle dann... Ach, krass, ja, cool, ey, wow. Und der kann auch hier, kann der auch mit Licht und das ist echt, woher kommt denn das? Was ist denn das, dass das so ein Männerding ist?
Das ist, glaube ich, so dieses Fleisch.
Ja, aber Frauen essen doch auch gerne Fleisch. Also jetzt nicht die Frauen, mit denen ich so verkehre, aber, die essen alle kein Fleisch.
Aber die Fleischverarbeitung, dieses ganz archaische, ich lege jetzt ein Gnu um und ich häute das und... Weißt du, das ist schon Uga Uga.
Das stimmt. Aber krass, hier habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht. Ich muss jetzt immer an einen Freund von mir aus Hermsdorf denken. Das ist ein Stadtteil in Berlin, am Stadtrand Berlins im Norden oben. Die hatten sich ein Haus gekauft und irgendwann hatte der sich auch einen Grill gekauft. Also so ein, aus so wirklich so ein Monster. Irgendwie so 2 Meter breit mit allem Pipapo. Und da haben wir wirklich gefühlt ewig davor gestanden. Mit einer Flasche Bier in der Hand natürlich. Und der hat erzählt, was dieser Grill alles kann. Und ich war super fasziniert von diesem Grill. Und das ist derselbe Typ, als der sich das Haus gekauft hat, meinte er auch, und ich habe eine Doppelgarage. Und alle Typen, ich weiß nicht, wo ich das neulich schon mal erzählt habe, aber alle Typen, wenn der sagt, ich habe eine Doppelgarage, alle Männer, geil. Und jetzt kommt's. Und wenn er dann sagt, und man kann von innen, kommt man in die Garage rein, also Treppe runter und dann kann man von innen in die Garage und dann alle Frauen. Och! Das ist toll, das ist echt toll. Ja.
Oh Mann.
Ja, das stimmt, das ist wahrscheinlich wirklich so dieses, das ist mit Blut, das machen wir Männer gerne, ja.
Ja, ja, und Grill, das ist so jenseits, für mich ist das jenseits von Gut und Böse, weil ich habe damit nichts am Hut. Ich habe nicht mal einen Balkon, geschweige denn Garten, wo ich irgendwas grillen könnte. Also das ist in meinem Leben kein Thema. Ich habe auch sonst 2 linke Hände, das heißt auch Salat darf man von mir nicht erwarten. Was ich machen kann, ich kann einen guten Grillkäse kaufen.
Ja.
Das geht immer. Ja, aber sonst habe ich damit echt nichts am Hut.
Grillkäse ist auch das Einzige, was nicht Fleischige, das ich mir auf den Grill lege. Ja.
Ja, ich bin auch gar nicht so Fan von diesem Fleisch, das da immer vom Grill kommt.
Ah, doch schon.
Was ich mag, sind diese ekligen Eitrigen. Eitrige
sind geil, ja klar.
Ja, die sind saugeil. Klar, da sage ich Käse nicht nein.
Keine. Ja, sowas, nee, ich esse halt echt unheimlich gerne Fleisch. Also ich mag auch diesen säuerlichen Geschmack und so. Und es ist also wirklich, ich esse das, also das jetzt nicht. Mein viel größeres Problem ist, meine Frau hat einfach irgendwann aufgehört, Fleisch zu essen. Und jetzt grille ich halt praktisch nicht mehr, weil für mich alleine ist es blöd. Und dann höchstens mal im Sommer, wenn man irgendwo auf einer Wiese sitzt oder so. Aber das kommt auch sehr selten vor. Zuletzt dann im Urlaub. Und da dann mit Gas. Also entweder mit Gas oder Kohle. Elektrisch grillen ist irgendwie, verstehe ich nicht. Wobei, eigentlich ist mit Gasgrillen auch schon irgendwie seltsam, weil man will ja auch so ein bisschen das holzkohlige, diesen holzkohligen Geschmack da dran haben. Ich würde stets mit Kohle grillen, aber ich habe eben keinen Garten, wo ich das machen könnte. Ich könnte es auf dem Balkon machen und da die Leute belästigen. Ich habe mittlerweile, mein Freundeskreis ist auch einfach nicht mehr so, dass man sich irgendwie hier bei mir auf dem Tempelhofer Feld, da gibt es ja riesige Grillwiesen, also da kann man sich echt gut hinsetzen und was machen. Aber irgendwie ist mein Freundeskreis gar nicht mehr so, dass ich groß grille. Also ja, wenn, dann jetzt nur noch mit Gas tatsächlich. Mhm. Was aber auch daran liegt, wie gesagt, dass ich nicht hier auf der Wiese grille, weil hier auf der Wiese würde ich auch noch mit Kohlen grillen. Ja, ja, und was auf den Grill kommt, ist Fleisch, nicht vom Discounter, grundsätzlich nicht. Also im Discounter, im Supermarkt kaufe ich nur vegetarisches Zeug, also wenn ich dann, ja, der Grillkäse halt, den kaufe ich im Supermarkt, alles andere kaufe ich beim Metzger und lege gesteigerten Wert darauf, auch die Herkunft des Fleisches zu kennen. Da gebe ich dann ordentlich Geld für aus. Und es ist selten das Steak, weil, ja, ist eher so marinierte Rinderhüfte oder ich habe hier so einen Metzger, der macht so geile Bratwurst. Mit so Geschmäckern drin, so Bergkäse, Almkräuter, Bratwurst und so. Das ist sehr geil. Der Martin fragt sich Mitte März 2020, wie die Menschheit mit der Erkrankung Covid-19 zurechtkommen werde. Wie hat sich die Covid-19-Pandemie entwickelt und ist das Coronavirus SARS-CoV-2 noch Thema?
Das ist großartig. Das ist ja richtig eine Zäsur hier in der Vrindheit. Das ist nämlich die erste Frage zu diesem Thema.
Ja.
Und ich glaube, es werden noch viele kommen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja, wie hat sich die Covid-19-Pandemie entwickelt? Sie ist, also es ist so ein vielschichtiges Thema, ne? Also Pandemie ist ja ein durchaus definierter Begriff, den die Weltgesundheitsorganisation, über den die Weltgesundheitsorganisation die Hoheit hat. Also Pandemie ist, wenn die WHO sagt, es ist Pandemie. Und die WHO hat, wann war denn das? Ich glaube 2022 mittlerweile schon gesagt, es ist jetzt keine Pandemie mehr, weil wir aberwitzig schnell einen Impfstoff entwickelt haben, der zwar nicht steril immunisiert, also man ist dann nicht ansteckend und man muss sich auch immer wieder auffrischen lassen, wenn man den Impfschutz behalten will. Aber wir haben in unfassbar kurzer Zeit einen Impfstoff entwickelt. Der Rest der Leute hat sich in unfassbar kurzer Zeit infiziert. Sehr, sehr viele sind gestorben. Aber letztendlich ist die, wie heißt das denn? Das ist eine Erkrankung, eine globale Tragweite oder so. Also es ist nicht mehr die Menschheit als System in Gefahr. Oder? Mhm. Ja, so kann man es, glaube ich, ungefähr nennen. Das Problem ist, gleichzeitig ist, wie Martin sagt, ist das Coronavirus noch Thema. Auf eine Art ist es das, aber ich finde zum Beispiel, dass es viel zu wenig Thema ist, weil es infizieren sich immer noch Menschen, es erkranken immer noch Menschen schwer, nicht mehr so viele wie ganz am Anfang, aber von denen, die erkranken, entwickeln halt irgendwie so 5-10% Langzeitfolgen, dieses Long-Covid. Und ich finde, dass das nicht hinreichend bearbeitet ist. Also sowohl medial als auch bei Ärztinnen und Ärzten, die wissen einfach nichts darüber. Oder zumindest viel zu wenig darüber, das finde ich so. Also die Pandemie hat sich besser entwickelt, als ich gedacht habe, als das losgegangen ist. Und SARS-CoV-2 als Thema ist für meinen Geschmack viel zu klein. Also da müssten wir eigentlich viel stärker darüber reden. Da muss viel mehr Geld auch in Aufklärung, in Schulung der Ärzte. Also es passiert heute immer noch, dass Krankenkassen dich, wenn du Long-Covid hast, in Reha schicken. Und Reha ist mit das Schlimmste, was du machen kannst, wenn jemand Long-Covid hat. Weil dann verschlechtert sich der Zustand. Und die schicken dich aber trotzdem in die Reha, weil die so schnell wie möglich wollen, dass du aus diesem Krankengeldbezug wieder rauskommst. Mhm. So. Das ist nicht gut. Und das ist, in meinen Augen ist es unterberichtet, das ganze Ding. Fährst du eigentlich, wenn du dann Bus fährst oder Bahn oder sowas, hast du eine Maske auf?
Jetzt?
Ja, ich hab das.
Nee.
Ich steig mit Maske in die S-Bahn. Also auch, weil ich es sowieso eklig finde, aber.
Ja. Ganz ehrlich, ich war nie Maskenfan.
Okay.
Jetzt kann ich es ja sagen. Und wirklich, ich vermeide Situationen, in denen ich Maske tragen müsste.
Okay.
Und nein, also heutzutage trage ich keine Maske mehr. Ich meine, alle Erkältungskrankheiten heutzutage sind ja irgendwie Coronaviren.
Nee, im Moment gar nicht, ne? Also die letzten Daten, die ich gesehen habe, das sind im Moment überwiegend die Rhinoviren. Und zwar überwiegend die weit. Mhm. Das sind die, wo man Erkältung von kriegt oder das, was man Erkältung nennt, also grippalen Infekt von kriegt, wogegen man sich nicht impfen lassen kann. Also dieses eine Woche Scheiße fühlen.
Ich weiß nicht. Also ich habe ein so krass gutes Immunsystem. Mhm. Und ich vertraue da einfach drauf. Okay.
Ja, ich habe irgendwie, also diese Pestjahre, die haben bei mir tatsächlich gemacht, dass ich sehr oft denke, nö, ich will nicht einatmen, was ihr alle ausatmet. Mhm. Und dann stülpe ich mir so eine Maske über. Da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Also ich merke das auch, dass ich dann in der S-Bahn oft der Einzige bin. Oder noch
so,
ein oder zwei
einer
andere.
Von denen bist
ja, so einer
du?
Bin ich. Genau, okay. Ich sitze schon da einfach mit Maske.
Über die wundere ich mich immer.
Was immer ganz lustig ist.
Das wäre ein wunderlicher Mann.
Genau. Die anderen, die dann eventuell, also wenn dann mal noch jemand mit einer Maske ist, dann ist man hat sofort so ein Fraternisierungsding. Das sind so zunicken, wissend zunicken.
Als
hätte man es irgendwie drauf. Dabei habe ich einfach nur keinen Bock einzuatmen, was ihr Arschlöcher alle auch ausatmet.
Also es steckt eigentlich nur Menschenverachtung dahin.
Stimmt, jetzt wo du sagst, ist der viel stärkere Motivator. Ja, das ist echt. Und ich habe dann ich weiß noch, wie ich das erste Mal, da waren wir, war das 2020 oder 21? Nee, 2020 war das. Da waren wir auf dem Campingplatz im Sommer. Und ich bin auch immer mit der Maske dann in die Sanitäranlagen gelaufen. Und da ist mir aufgefallen, dass, wenn du eine Maske aufhast, die Kacke vom Nachbarn auf dem Klo kaum noch zu riechen ist. Das fand ich toll.
Ja, das ist natürlich super Funktion.
Und das habe ich mir irgendwie so ein bisschen bewahrt. Und ich habe auch immer so eine Maske in der Jackentasche oder im Rucksack, wenn ich unterwegs bin. Und wenn ich dann mal in den Bus steige oder also ich gucke dann auch, ne, wenn im Bus 6 Leute sitzen, dann ziehe ich keine Maske an. Wenn aber im Bus 25 Leute sitzen, dann mache ich das. Also es ist auch immer so ein bisschen, also ich bin da jetzt nicht so sklavisch, sondern ich denke mir immer, okay, das sieht so aus, als wäre das Risiko gering, dass ich mir irgendwas einfange. Und ich merke das halt auch total stark daran. Wir haben ja 2020 im April, glaube ich, ab April oder Mai 2020, habe ich ja angefangen, fast ausschließlich noch von zu Hause zu arbeiten. Und ich bin seitdem nicht mehr wirklich krank. Also diese typischen Erkältungskrankheiten und sowas, die ich immer hatte, die habe ich halt nicht mehr.
Ja.
Und die habe ich vor allen Dingen, glaube ich, deshalb nicht mehr, weil ich A, nicht mehr in diesem Studio arbeite, wo halt jeder verrotzt arbeiten geht und ne, mit seinen Rotzgriffeln dann alles anpackt, was ich danach anpacke. Und weil ich nicht mehr ständig mit der S-Bahn hin und her fahre.
Ja, und ja, genau.
Das ist so, darum, alleine deswegen ziehe ich mir die Maske an, weil ich hab das Problem, dass ich, sobald ich mir irgend so ein Rhinovirus einfange, habe ich 2 Tage Fieber und fühle mich eine Woche elend. Da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Da lasse ich mich dann lieber von so Pfeifen wie dir blöd anglotzen. Echt
ja.
Jetzt mal? Ja, und wenn du nochmal so guckst, fängst du eine.
Ich weiß nicht. Ich bin tatsächlich gar nicht mal so wenig Zug gefahren, auch überfüllte ICEs, 9 Stunden bis nach Bielefeld und wieder zurück, weil ist ja Deutsche Bahn. Ich habe wahnsinnig viel Zeit mit Kindern verbracht, auch mit kranken Kindern in einem engen Raum. Und ich hatte nichts.
Da Schwein gehabt, herrlich.
Ich führe das jetzt eigentlich auch darauf zurück. Also mein Immunsystem ist generell sehr gut. Das war auch schon vorher gut, aber vorher, also vor Corona, hatte ich auch immer mal wieder mir was eingefangen.
Ja.
Ich denke aber, dass ich mir so angewöhnt habe, während der Covid-Jahre Hände zu waschen, dass das ein Riesenfaktor
ist. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Ja, das habe ich mir längst
und auch Leute in meinem Umfeld sagen das auch, die halt auch nicht krank werden. Ja, das ist wahrscheinlich diese Hygiene, die wir uns da alle antrainiert haben.
Ja, genau. Das kann gut sein.
Das macht schon verdammt viel.
Ja, und ich habe halt noch einen, ich setze halt noch einen drauf, dadurch, dass ich dann eben gelegentlich in der S-Bahn nochmal Maske trage.
Ja.
Ja. Ah, ja. Gucken, was da noch so an Fragen kommt zur Pest. Der Jan würde gerne wissen, was hält die Vrindheit von dem Myers-Briggs-Typenindikator und wo würdet ihr euch einordnen? Das dürft ihr auch gerne in der kommenden Folge beantworten, wenn ihr den Test selbst gemacht habt. Was ist das?
Du musst das machen, Holger, aber ich werde erst mal kurz erzählen, worum es sich handelt.
Ja. Ach! Ich google nebenbei.
Klingelt?
Ja, es klingelt.
Okay, also es gibt eigentlich nur einen verlässlichen Persönlichkeitstest, der auch wissenschaftlich den den wissenschaftlichen Ansprüchen standhält, und das ist der Big Five.
Ja.
Den kennst du.
Ja.
Big Five ist halt stabil, also über die Biografie des Individuums relativ stabil. Es ist auch international vergleichbar und ja, eigentlich auch nützlich bei aller Art von Diagnostik. Und dieser Test hatte aber bestimmte Vorläufer. Das hat sich ja, also die Beschäftigung mit der Persönlichkeit, die hat ja eine Geschichte.
Ja.
Das hat ja irgendwann angefangen. Und natürlich war man da auch nicht immer super wissenschaftlich unterwegs. Und da gab es zwei Frauen, Myers und Briggs. Ja, das waren so zwei, man könnte sagen, in Anführungsstrichen Hausfrauen, ja, um sie ein bisschen zu diffamieren, zu sagen, na ja, die haben was so Unwissenschaftliches sich ausgedacht. Aber die haben sich tatsächlich überlegt, wie könnte man denn die Unterschiede zwischen den Menschen beschreiben? Wie könnte man das in Kategorien packen? Wie könnte man das auch so zusammenstellen, dass es so bestimmte Typen von Menschen ergibt? Also das ist ja auch so eine Alltagserfahrung, die wir alle machen. Wir merken auch im Kontakt mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, dass es bestimmte Typen von Menschen gibt.
Ja, klar.
Die aber einen sind impulsiv, die anderen sind also Choleriker und Melancholiker. Und was ist das Primitivste aus grauer Vorzeit? Und die haben das quasi so ein bisschen differenziert.
Ach so, also, aber ich wollte gerade sagen, weil die Big Five, die kommen ja nicht von Myers und Briggs.
Nein.
Sondern die sind ja älter. Ist das vielleicht sogar C.G. Jung oder wer sich das?
Die Big Five sind jünger als Myers Briggs.
Nein.
Nein?
Nein, auf gar keinen Fall. Die Big Five sind 100 Jahre alt. Warte mal, das google ich.
Bitte google das.
Entwicklung der Big Five begann bereits in den 1930er Jahren.
Ja, Myers-Briggs?
Weiß ich nicht. Myers-Briggs. So, Myers-Briggs-Typ. 1944. Ah, okay, das scheint... Instrument, mit dessen Hilfe die von Carl Gustav Jung entwickelten psychologischen Typen erfasst werden sollten.
So ist es. Und Carl Gustav Jung, den liebe ich ja sehr. Und der hatte aber einen starken Hang zu Esoterik.
Ja.
Und der hat auch so auf den Tarot-Archetypen seine Typenlehre halt aufgebaut. Wie dem auch sei. Der Myers-Briggs-Typenindikator ist halt ein System zum Beschreiben verschiedener Persönlichkeitstypen.
Mhm.
Und wenn man seinen eigenen herausfinden will, muss man einen Test, also kann man, das ist jetzt mein Tipp, kann man einen Test machen, der im Internet zugänglich ist und der heißt
16personalities.com. Und das, als ich das dann jetzt gerade eben gegoogelt habe und das ist es, sagte, ist mir aufgefallen, dass ich den am 30. Oktober 2017 habe ich diesen Test mal gemacht.
Schau an.
Und habe tatsächlich Your Test Results, die E-Mail gefunden.
Wunderbar, ich kenne meinen Typenindikator nämlich auch. Also Quatsch, meinen Typenindikator, meinen Typus.
Dein Typus, genau.
Ja.
Wie heißt deiner oder soll ich meinen erst sagen? Also Individual Traits, Extroverted 58%, Observant 68%, Feeling 53%, Prospecting 83%, Assertive 69%, Role Explorer, Strategy, People Mastery, Personality Type, The Entertainer, ESFP-A. Kannst du damit was anfangen?
Wie heißt das?
ESFP-A.
ESFP, geil, du bist genau das Gegenteil von mir.
Okay, ich
Wir
weiß überhaupt nicht mehr,
Sache
was ich hier jetzt gerade vorgelesen
aber,
habe, aber
okay,
ja.
Ich sag's dir.
Okay.
Also du, das ist wirklich lustig.
Äußerst lebenslustige Menschen, die Essen, Kleidung, Tiere und Geselligkeit schätzen. In Beziehungen werden sie als unterstützend, fröhlich und spontan gesehen. Entschuldigung, Entschuldigung.
Ja, du kannst gerne vorlesen.
Nee,
du kannst gerne die Kurzbeschreibung vorlesen.
Okay, also ESFP-Persönlichkeitstypen sind unterhaltsame, lockere, gesellige Menschen, die Wert darauf legen, dass andere sich wohlfühlen. Anpassungsfähig, freundlich, redselig. Ich? Sie lieben das Leben und genießen es, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Da, ja, so einzeln mit einzelnen anderen Menschen. Arbeiten gern mit anderen zusammen, sind an neuen Erfahrungen interessiert. Manchmal fällt es ihnen schwer, Termine einzuhalten oder das, was sie begonnen haben, zu beenden. Sie lassen sich leicht ablenken. Okay, ich habe ADHS. Das ist ja, woher wissen die das?
Ja, siehst du, das denkt man sich immer. Aber das war deine Kurzbeschreibung, oder?
Das war tolerant, spontan, verspielt, einfallsreich, freundlich und begeistert.
Ja. Ah. Und ich bin INTP.
INTP, ja, mal gucken.
NTP ist der Logiker. Logiker sind auf ihre einzigartigen Perspektiven und ihren ausgeprägten Intellekt sehr stolz. Ja, hier spricht die hochnäsige Tobor. Sie können gar nicht anders, als sich über die Mysterien des Universums Gedanken zu machen, was wohl auch erklärt, warum einige der bedeutendsten Philosophen und Wissenschaftler aller Zeiten Logiker waren. Hm. Dieser Persönlichkeitstyp ist ziemlich selten, aber dank ihrer Kreativität und ihres Ideenreichtums haben Logiker keine Scheu, aus der Masse hervorzustechen.
Das heißt, ja, ich bin der begeisterte Improvisierer und du bist die objektive Analystin. Guck an.
Ja, genau. Sehr aber das, man sieht das auch, wenn man unsere Buchstaben so untereinander schreibt. Also dieses I, das steht natürlich für irgendwas anderes, ja. Aber jetzt so ganz grob. Das I steht bei mir für introvertiert und du bist natürlich eher extrovertiert. Hätte ich dir auch früher sagen können. Dann das N. Das ist so intuitiver Zugang. Mhm. Und du bist mehr so, ja, Fakten so. Du bist so erdverbunden quasi. So No-Bullshit-Man, weißt du?
So ein bisschen, ja.
Dann dieses T steht für Denken, also intellektuell unterwegs sein. Und das F eher für Gefühl. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, dass der eine irrational ist. Ja, aber dass er eher sich von seinen Gefühlen leiten lässt, als von seinen Gedanken.
Ja.
Und das Letzte, das haben wir gemeinsam, denn wir haben beide ADHS, beziehungsweise ADS. Das ist so dieses Verpeiltsein, chaotisch sein, eher handeln entlang der Energie, die gerade in deinem Körper ist. Mhm. Weißt du, also nicht systematisch. Dinge nicht systematisch irgendwie abarbeiten, sondern mehr oder weniger Impulsen folgen.
So, ja. Jetzt gucken wir
das
mal.
Das heißt,
unter dem,
diese
unter
Sache verbindet uns, macht uns aber auch zu guten Podcast-Partnern. Ja, ja, also wir können gut miteinander sprechen, weil wir beide dieses Hirn haben, diese ADS-Birne.
Die MBTI-Typenlehre genügt laut Kritikern nicht wissenschaftlichen Gütekriterien. Andere Beiträge in populären Wissenschaftszeitschriften bezeichnen den Test als im Prinzip nichtssagend, mit schlechtester existierender Persönlichkeitstest und eine Modeerscheinung, die nicht aussterben will.
Ja,
wie für alle selbsteinschätzenden Verfahren gilt auch für den MBTI der Barnum-Effekt. Der Proband erkennt sich in Beschreibungen wieder, obwohl diese eher allgemein gehalten sind und in Wirklichkeit auf die meisten Menschen zutreffen.
Ja,
genau. Ist so ein bisschen der Horoskop-Effekt, ne?
Genau, ja. Ich sag dir, was der Effekt ist. Also lustigerweise habe ich auch mal in einer INTP-Beschreibung gelesen, dass diese Logiker sehr fasziniert sind von diesem Test, obwohl sie ihm überhaupt nicht trauen, obwohl sie ganz genau wissen, dass es Bullshit ist. Ist tatsächlich so. Ich bin sehr fasziniert von der Beschreibung. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, boah, das gibt's ja nicht, die kennen mich. Und dann checkst du aber, was da gemacht wird.
Ja.
Und zwar, du beantwortest denen Fragen. Du sagst quasi denen, sage ich jetzt mal, ganz genau, wie du bist.
Mhm.
Und die sagen dir dann, wie du bist.
Genau. Ja, also. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Stagnation des Modells. Auch wenn der Anfang stetig weiterentwickelt wurde, gab es seit Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre nur wenig nennenswerte Änderungen. Aha. Sind vielleicht die Big Five doch die bessere Möglichkeit, Persönlichkeitstypen
gegeneinander,
so abgrenzend voneinander zu beschreiben.
Man muss auch schauen, warum das so populär ist und warum sich das so großer Beliebtheit erfreut und vielen Leuten so gut tut. Es ist im Grunde, man fühlt sich gesehen. Das ist so dieser Effekt.
Mhm.
Du tust da irgendwas eingeben und dann kommt ein Text, der aber nicht von dir verfasst wurde, sondern von einer anderen Instanz und du liest den so und du fühlst dich so perfekt verstanden. Endlich steht's da schwarz auf weiß. Du bist eher so als so. Und das mögen die meisten Menschen. Das fühlt sich einfach gut an. Das fühlt sich an wie eine warme Decke irgendwie über den Schultern zu haben. Und das ist im Grunde der ganze Effekt.
Ich tue trotzdem mal einen Link in die Shownotes, kann jeder mal machen.
Ja, mach das, weil es macht Spaß. Es macht Spaß und ich mache den Test tatsächlich so jedes Jahr einmal, um zu überprüfen, inwieweit das bei mir stabil bleibt. Weil das ist nämlich so ein wichtiges Kriterium bei, also wenn man schauen will, ob so Tests gut sind, die müssen schon stabil sein über einen längeren Zeitraum.
Ja.
Also in der Diagnostik ist das so. Wenn du halt nur temporär irgendwas hast, dann hast du halt nichts.
Ja.
Und deswegen mache ich den immer. Und ich kriege aber immer INTP raus. Und einmal, ein einziges Mal, stand bei mir ein F statt dem T da. Also, dass ich mehr von Gefühlen geleitet bin, wie als von Gedanken. Und ich glaube, da hatte ich so eine, weißt du, ein bisschen gay drauf. Also gay im Sinne von fröhlich, weißt du?
Ach so, okay.
So. Ja. Oh, es ist fröhlich.
Ah, verstehe.
Irgendwie so.
Ja, theoretisch müsste ich das ja jetzt dann auch nochmal machen, ne? Also, obwohl das, ich meine, es ist halt schwierig. Also, wenn ich überlege, wie umfangreich meine ADHS-Diagnostik war, dagegen ist das ja ein Witz, was sie
hattest
machen.
Du eine?
Ja.
Ach, tatsächlich. Ja, also, und du hast es?
Ich habe das verbrieft, ja.
Ach, geil.
Ja, es tut auch sehr gut zu wissen. Also, ich weiß das seit, wann war denn das? 3 Jahre ist es her, glaube ich. Ungefähr über 2,5 Jahre oder sowas. Und, es ist ganz gut, dem Kind einen Namen zu geben. Das Problem ist, ich habe dann zu meiner Psychiaterin gesagt, können Sie mir dann jetzt irgendwie eine Tabletten verschreiben und dann wird alles wieder gut? Mhm. Und dann sagt die zu mir, warum ich sie wirklich sehr, sehr schätze und das die beste Therapeutin der Welt ist. Sie sagte, das könnte ich machen, aber ich mache das nicht, weil dann wird nicht alles wieder gut. Weil genau darunter leiden sie gar nicht.
Mhm.
Fand das ich super.
Ist super.
Die ist super, ja, das ist wirklich beste, also ich kann mir keine bessere Therapeutin vorstellen.
Ja. Ja, und weißt du, vor allem die meisten Symptome, die man hat, die lassen sich ja wirklich mit ein paar Tricks und ein bisschen Wissen um den Zustand deines Gehirns in den Griff bekommen. Ich weiß zum Beispiel, dass mein Gehirn Visualisierungen braucht und zwar extremst. Okay. Ja, ich muss alles visualisieren und auch meine To-Do-Listen, das bringt nichts, wenn ich die im Handy habe oder in einem Dokument. Die müssen vor mir sein, an der Wand irgendwie. Und das erleichtert mir das Leben ungemein. Man muss einfach ein paar Tricks kennen und schon wird's leichter. Und ich bin auch überhaupt keine Freundin von Medikamenten. Und auch wenn ich sicher bin, dass das mein Leben in vielerlei Hinsicht leichter machen würde. Aber es ist ja auch so eine Besonderheit. Es ist so, ich empfinde das als Besonderheit meines Gehirns, dass es ständig neue Ideen produziert, auch wenn diese Ideen am Ende so einen riesen Haufen ergeben, wie so ein unbezwingbares Gebirge. Kennst du vielleicht?
Ja, klar.
Ja, natürlich. Also, man hört es ja im Podcast. Man hört das ja, wie unsere Gehirne permanent irgendwelchen kranken Scheiß produzieren, ja. Nur, das funktioniert halt super in einem Podcast, empfinden viele Leute als unterhaltsam/anstrengend. Und du kannst aber nicht wirklich was draus machen, nichts Nachhaltiges draus machen. Das ist eigentlich der Schmerz.
Naja, man kann ja schon was Nachhaltiges draus machen und zwar genau das, was wir hier machen. Ne? Also das ist ja letztendlich die Art und Weise, wie ich mein Leben bis hierhin gelebt habe und was ich so gemacht habe, ist ja das, was die Psychologie auch Verlifestyling nennt. Also man kann ja seine psychischen Krankheiten oder Defekte oder Neurosen oder was auch immer man da hat, solange sie jetzt nicht Psychose, lebensbedrohlich und so sind, man verlifestylt das halt gerne auch. Ne? Man geht halt den Weg, der am besten zur Störung passt, sozusagen.
Ja.
Und das ist mir persönlich, ist das sehr, sehr gut gelungen, bis auf eigentlich ein einziges Mal, wo ich mit einer Kollegin zusammengearbeitet habe, die dem nicht gewachsen war, dass ich bin, wie ich bin. Und da habe ich auch angefangen, da habe ich auch dann tatsächlich zum ersten Mal angefangen zu gucken, was ist das? Ist es vielleicht wirklich ADHS? Ich suche mir mal eine Diagnostik. Das hat sich dann zerschlagen, weil ich dann irgendwann aus anderen Gründen mit der Kollegin nicht mehr zusammengearbeitet hatte. Und so, dann habe ich das auch wieder ein bisschen einschlafen lassen. Aber ja, also das bei mir war dann am Ende die einzige Person, die wirklich drunter gelitten hat, glaube ich, war halt die Kollegin damals. Aber ich habe es halt geschafft, dass mein Leben, meine Berufswahl so in diese Krankheit zu integrieren eigentlich oder in diese Störung zu integrieren.
Und das ist
halt super. Und es gibt halt sehr viele Leute, die können das nicht. Ne? Sehr viele Leute haben halt dann irgendwie aus dem Elternhaus, aus dem persönlichen Umfeld gelernt. Nein, du machst deine Schule fertig, dann gehst du, weiß ich nicht, irgendwas studieren und dann machst du irgendeinen Job, wo du von 8 bis 17 Uhr arbeitest und so weiter. Und jemanden wie dich oder wie mich kann man nicht, wir sind nicht wirklich anschlussfähig an den ersten Arbeitsmarkt. Und wenn du es trotzdem versuchst, dann ist der Leidensdruck in dir drin und dann hilft auch die Tablette dabei, klarzukommen.
Ja, genau.
Aber mein Leidensdruck kommt ganz woanders her.
Ja. Ich habe es immer als sehr kränkend empfunden, dass ich nicht passe in diese Systeme, dass es für mich unvorstellbar ist. Also meine Selbstständigkeit bzw. Teilselbstständigkeit, die ist absolut alternativlos für mich und das finde ich kränkend.
Ach.
Ich hätte das gern anders.
Nee, ich nicht. So in der Rückschau vor allen Dingen.
Ja, wahrscheinlich ich natürlich auch nicht. Also vom Bock her auch nicht. Ja, aber finanzielle Sicherheit.
Ja. Ja, nu, ja.
In dieser Hinsicht zum
Beispiel. Ja, sicher, absolut. Ich meine, ich wollte ja nicht umsonst mal Beamter werden. Ne?
Ja.
Also das, ja, und hätte das natürlich nicht, ich hätte es wahrscheinlich, ich selbst wenn ich da irgendwelche Aufnahmeprüfungen oder was man da machen muss, geschafft hätte, ich hätte das wahrscheinlich keine 10 Jahre oder keine 5 Jahre in so einem starren System ausgehalten. Obwohl ich Bürokratie total super finde, aber eher als Konsument der Bürokratie und nicht als, als Teil der Bürokratie. Ja.
Mhm.
Ja.
Oh, furchtbar.
Schlimm ist das, heute so deep alles wieder. Der Leo fragt, wie überlebt man in einer Dachgeschosswohnung, ohne wahnsinnig zu werden?
Mit Ventilator oder einer Klimaanlage oder einem wunderbaren Durchzug, wenn du an zwei Seiten jeweils ein offenes Fenster hast.
Mhm.
Ich hatte eine Dachgeschosswohnung, eigentlich war es mein Jugendzimmer. Das war im Dachgeschoss und das war geil. Ich konnte immer Durchzug machen, mir war nie zu heiß da drin.
Ich muss mal überlegen, mein Zimmer war auch im Dachgeschoss. Ich konnte halbwegs durchzumachen, also so auf die eine Seite war so ein großes Dachfenster, was man so kippen kann und so, ne? Und auf der anderen Seite war nur so eine kleine Dachluke, so ein kleines dachlukenartiges Fenster. Ich weiß gar nicht, wie viel Durchzug, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, als wäre ich da oben ständig kaputt gegangen. Doch, gelegentlich habe ich mal unten geschlafen, in meinem alten Kinderzimmer. Aber ja. Ja, Ventilator, Durchzug, Klimaanlage. Problem ist halt, du hast, wenn du Pech hast, hast du es halt im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt und kriegst die Hütte nicht warm. Tja. Ja, mit einer guten Heizung und einer Klimaanlage. Das heißt, du brauchst Geld.
Ja, das ist
Geld.
Aber auch ein ganz, ganz dummer Ort. Dachgeschoss.
Ist eigentlich
da
geil.
Bist Dachschrägen.
Eigentlich ist das toll. Ich finde das eigentlich total toll, aber die sind halt... Echt? Jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr so, wenn sowas neu gebaut wird, aber diese ganzen Sachen, die dann irgendwie in unserer Jugend oder Kinder, also ne, so von 1950 bis 1980 oder so gebaut worden sind, die waren halt alle total mies isoliert.
Mhm.
Vielleicht kann man in der Dachgeschosswohnung aus der Zeit gar nicht überleben, ohne wahnsinnig zu werden. Das ist natürlich unmöglich, ne? Frage von Frank. Heute, am Sonntag, dem 29. März 2020, ging eben nach über 24 Jahren die letzte Folge der Lindenstraße über den Sender. Was hat sich seitdem verändert?
Kann ich ganz schlecht sagen, weil ich die Lindenstraße noch nie geschaut habe. Nicht mal eine Folge. Aber ich habe letztens mal parasoziale Beziehung gegoogelt. Komisch. Also ich wollte einfach den Wikipedia. Ich wollte einfach
den
Wikipedia.
Begriff gekommen.
Paranormale. Ich glaube, ich habe mehr paranormale Beziehungen als parasoziale. Egal. Also, aber parasoziale Beziehungen habe ich gegoogelt und da wird im Wikipedia-Artikel tatsächlich die Lindenstraße genannt als Beispiel für parasoziale Beziehungen, die viele Zuschauer zu dieser Serie hatten, die dann richtig gehend in eine Trauerphase verfielen, als diese Sendung nicht mehr gesendet wurde.
Ja. Ja, das parasozial, ich habe da ja gearbeitet. Ich habe ja um Folge 500 habe ich ja.
Oh mein Gott, stimmt, das habe ich ganz vergessen.
Ja, das ist, also ich habe um Folge 500 rum, ich weiß nicht, knapp 2 Jahre war ich erster Aufnahmeleiter bei der Lindenstraße und ich habe das vorher immer geguckt. Ich fand das irgendwie total, ich weiß nicht, also ne, man, das ist dann irgendwie, man hat das mal angefangen und irgendwann war das so ein Ritual. Man traf sich dann sonntags irgendwo bei Freunden und hat Lindenstraße geguckt. So auf so shabby chic auch so ein bisschen, ne? Und, naja, Folge 500, das heißt, da gab es das schon 10 Jahre. Man kennt die ganzen Gesichter, man kennt die alle. Und als ich da angefangen habe zu arbeiten, ich habe auch ständig gedacht, ich stehe im Wald. Weißt du, Mutter Beimer, weißt du, was läuft dann irgendwie? Die ganzen Schauspieler, die natürlich privat überhaupt nicht so sind, wie jedenfalls nicht alle.
Wie ihre Rolle.
Wie ihre Rollen sind. Und du kennst aber nur die Rollen. Und das war für mich auch...
Mind-blowing
und auch die Interaktion, zumindest ursächlich, also wenn ich das erste ein oder zwei Mal erst gesehen hatte, das war jedes Mal auch wirklich anstrengend, mit den Leuten umzugehen, weil ich halt dachte, ich kenne die und stellt sich raus, oh Gott, der ist ja ganz anders.
Gott.
Der ist ja also gar nicht so nett, der ist ja super aggro, also solche Sachen wirklich.
Krass.
Ja.
So. Also dann musstest du quasi immer so dich selber, so ein Monitoring von dir selber machen, wie du jetzt auf den reagieren sollst.
Hätte ich machen müssen. Ich war Mitte 20. Ich glaube nicht, dass man das da so reflektiert. Ja. Ich habe mich dann, also man gewöhnt sich ja dann schnell dran. Ne? Also denkst du, ach nee, das ist ja gar nicht der Dingens, sondern das ist ja der heißt ja ganz anders und der ist auch ganz anders. Und dann ist das auch relativ schnell weg, dann so im Arbeitsalltag. Also man, ja. Aber das war wirklich jedes Mal, wenn ich dann zum ersten Mal eine der Rollen auf dem Flur getroffen habe, war ich kurz starstruck. So ein bisschen. Dabei war ich derjenige, der denen gesagt hat, wann sie gefälligst am nächsten Tag zur Arbeit zu kommen haben.
Ha! Schiff auf Bauer!
Genau. Was hat sich seitdem geändert? Also was ist denn das für eine Frage? Das vielleicht gar, ne? Was hat sich seit dem 29. März 2020 geändert? 4,5 Jahre, in den letzten 4,5 Jahren. Es hat sich erstaunlich wenig geändert einerseits, finde ich. Und andererseits hat sich erstaunlich viel geändert. Ich meine, wir hatten die Pest ja, also wir hatten die Pandemie. Die Russen haben ihren Imperialismus völlig von der Leine gelassen, haben die Ukraine überfallen mit Truppen ohne Ende. Das irgendwie ist je weiter man rauszoomt, also aus je größerer Entfernung man die Welt betrachtet, ich meine jetzt nicht den Planeten, irgendwie schon, aber die Welt im Sinne von die Gesellschaften betrachtet, je weiter man da rauszoomt, desto mehr ist passiert in den letzten 4 Jahren. Und ich finde, je weiter man reinzoomt, also so auf der Mikroebene, ist extrem wenig passiert. Mhm. Mach Fernsehen an, das sieht immer noch so aus wie vor 4 Jahren. Mach Radio an, das hört sich immer noch so an wie vor 4 Jahren. Und das hört sich immer noch so an wie vor 30 Jahren. Und das Fernsehen sieht auch ein bisschen so aus wie vor 30 Jahren. Da ändert sich extrem wenig. Vielleicht ist das auch, was die Leute so wuschig macht. Dass du, weißt du, dass du so krasse Umwälzungen auf einer Makroebene hast.
Ja,
und auf der Mikroebene gar nicht richtig
fassen kann.
Genau. Ja, ja. Genau. Das ist, Hyperobjekte, ne? Kennst du den Begriff?
Nein.
Das ist, also sowas wie die Klimakrise ist ein Hyperobjekt. Das ist so groß, dass du dessen Anfang und Ende nicht sehen kannst. Und das ist so aus, ist eine philosophische Kategorie. Kann man sich mal schön reinlesen. Also Hyperobjekt ist toll. Dieser Film mit dem Asteroideneinschlag, Don't Look Up auf Netflix.
Ich
glaube, die Produktionsfirma hieß sogar Hyperobject oder so ähnlich. Sie haben dann da nochmal so einen kleinen intellektuellen Twist gemacht. Der Philipp würde gerne erfahren, weshalb Holgi Richard Wagner hasst. Welche Person der sogenannten Hochkultur könnt ihr sonst nicht abhaben?
Wie kann man Richard Wagner nicht hassen?
Naja, also eine Freundin von mir verehrt den und hat ist Spätberufene und wann immer sie kann, fährt sie nach Bayreuth, um sich das Geklöppel anzugucken und so. Ich habe, das kann man jetzt nicht unbedingt Richard Wagner anlasten, aber ich habe irgendwie, ein Freund von mir hat mal gesagt, der Wagner hat halt den Soundtrack zum Holocaust geschrieben, was ich ein bisschen hart finde. Also weil, ne, das hört sich so an, als hätte der Führer persönlich zu ihm gesagt, schreiben Sie mir, das ist natürlich nicht passiert.
Ich höre auch immer wieder so Sachen wie, ja, wenn man Wagner hört, wenn man in Polen einmarschiert, ich verstehe das auch nicht.
Aber was, wenn das stimmt? Super. Es ist gar nicht so sehr, dass ich Wagner hasse. Ich finde diese Musik einfach furchtbar. Das hat sowas von.
Grauenvoll.
Wäre Wagners Musik ein Film oder ein Buch, würde ich sagen, ein unerträglicher Schinken. Also, Bombast und viel zu lang und noch eins drauf und das ist mir alles viel zu viel. Womit ich viel größere Probleme habe, ist irgendwie diese Bereitschaft des Hochkulturbetriebs wegzulächeln fast, was für ein krasser Antisemit dieser Typ war.
Also ja, die man sind muss ihn nicht als besonders kind cancelfreudig, nicht
ja,
wahr?
Ja, genau. Also ich weiß, man muss ihn als Kind seiner Zeit verstehen und so weiter. Ja, ist ja alles richtig. Aber tut ihr ja gar nicht. Also das ist irgendwie, ihr seht nur diesen Bombastmusik und das macht was mit euch und da habe ich, ist auch okay, das darf's auch. Aber diese Verehrung, dieser Person, Richard Wagner, das mag ich gar nicht.
Ich verstehe es bei Richard Wagner überhaupt nicht, weil der war nicht nur Antisemit, der war komplett ein beschissener Mensch. Ja, also seine ganze Persönlichkeit war furchtbar. Es gibt ganz grausige Anekdoten von seinem Umgang mit anderen Menschen. Und das Einzige, was der gut gemacht hat in meinen Augen oder wo ich sage, ja, geil, ist, dass er gesagt hat, dass er sich vorgestellt hat, ein Gesamtkunstwerk. Also, dass die Oper ein Gesamtkunstwerk ist, dass alle Kunstwerke miteinander vereint. Also Musik mit der Literatur und alles läuft zusammen auch in einer Künstlerpersönlichkeit, die das alles aus sich raus rausquellen lässt. Ja, also diese Idee vom Gesamtkunstwerk, dass alle Künste miteinander vereint, das ist tatsächlich etwas, das mag ich, das gefällt mir sehr.
Ich würde gerade sagen, das ist ja ganz cool eigentlich, ja.
Ja, ja, genau. Ja, aber alles andere, hör mir auf. Ich hatte ja Musik-LK und wir haben uns ewig lange mit Tristan und Isolde befasst. Und das ist ja so ein Stück, was so aufgebaut ist, dass die Spannung nie aufgelöst wird. Weil das soll halt zeigen, dass Tristan und Isolde, tja, leider nicht miteinander, du weißt schon, können, sondern sich halt sehnsüchtig, also nacheinander sehnen. Und dann wird da ständig diese Spannung aufgebaut, die nie aufgelöst wird. Das geht so über Minuten, Stunden. Es gibt einfach kein Ende. Und sowas regt mich einfach auf. Ich sehe, was er damit machen will. Ich finde das auch gut, wie er das darstellt musikalisch, wie er das ausdrückt. Aber es nervt mich.
Ja.
Das, und ich weiß ist, nicht, wie das, man das sich da hinsetzen kann und das ertragen kann.
Weißt du, wo ich das auch habe, wo auch alle völlig abgehen und sagen, wie wahnsinnig, 2001 Odyssee im Weltall.
Ah, den habe ich letztens erst gesehen.
Ich ertrage diesen Film nicht. Das ist für mich der Film gewordene Wagner.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Da muss man schon eine bestimmte Brille aufhaben, durch den man den genießen kann. Also man kann zum Beispiel sagen, oh, Set-Design, weil das Set-Design fand ich richtig geil.
Kann ich alles
und
anerkennen.
Solange ich mich darauf konzentriert habe, war die Tatsache, dass ich sonst damit nicht viel anfangen konnte, auch egal.
Ja, das kann ich. Also intellektuell habe ich da jeglichen Zugang zu. Also ich verstehe genau, was da passiert, warum es passiert, Set-Design, ne, auch die Stille und diese ganzen Sachen. Ich verstehe das alles, aber in seiner Gesamtheit finde ich dieses Ding totale Zeitverschwendung.
Es ist unangenehm, gell?
Vielleicht soll es das auch sein. Und das habe ich bei Wagner halt auch. Ich denke mir so, mein Gott, was soll denn das? Hör doch mal auf. Geht da doch mal eine Nummer kleiner hier? Das ist so eher.
Ja.
Dabei höre ich gerne Bach und der ist ja auch. Also
ja, Bach ist wunderbar.
Rockt der aber auch mal ganz schön ab. Ne? Kommen wir zur Literatur. Sebastian wüsste gerne, sortiert ihr Bücher im Regal nach Themen oder vielleicht nach Farbe?
Weder nach Themen noch nach Farbe, sondern ich habe so Genres. Also ich habe zum Beispiel ein ganzes Regal mit Gruselbüchern, mit so Gothic Fiction und Edgar Allan Poe steht da drin und also Gruselliteratur, alles was irgendwie schwarz-rot ist. Und dann habe ich ein Comic-Regal, wo die ganzen Comics drin sind. Ich habe ein Regal mit Bildbänden und Kunst. Fotografie und sowas. Respekt. Und dann auch so intellektueller Scheißdreck halt, so irgendwelche Abhandlungen. Also doch nach Genres, würde ich sagen. Und das hat einen ganz praktischen Wert. Ich will die Sachen einfach leicht finden können, wenn ich sie suche.
Ich habe mittlerweile so wenig Bücher. Ich habe ja hier komplett ausgemistet und aufgeräumt und weggeschafft. Also seit Jahren kaufe ich mir Bücher fast ausschließlich digital. Und das bisschen, was ich hier noch habe, was in meine zwei großen Regale passt, ist komplett Kraut und Rüben, sehe ich gerade. Ich guck gerade. Von links nach rechts, also rechts oben, von links nach rechts Flaubert, daneben Puh der Bär. Das kann ich nicht lesen. Das ist, Wasserwanderkarten rund um Berlin. Craig Thompson, Habibi, Medientheorien. Rüdger Brechmann heißt er.
Kraut und Rüben.
Daneben
bei dir.
Kempowski.
Genau so habe ich es
daneben ist Kempowski. Ja, so ungefähr sieht das bei mir aus. Und dann die Comics, die sind auch so kreuz und quer verteilt. Ja. Comics habe ich viele. Die habe ich nicht weggeben können. Das habe ich nicht geschafft.
Ja, kann man auch schlecht weggeben.
Aber auch die liest man noch letztlich nur einmal.
Ja.
Und ich hatte dann immer so die Hoffnung, dass die Kinder vielleicht so eine Comic-Affinität entwickeln würden, aber tun sie nicht. Arschgeigen. Werden alle enterben.
Die kann man nur.
Alle raus. Und sonst, also hätte ich.
Wegen Comics, oh, ist genau, so schön.
Comics, enterbt
wegen
Comics. Rührt
mich gerade total.
Ja. Ich meine, ich habe alle Tim und Struppi. Ne? Kann man nur noch sehr schwer lesen übrigens. Weil das ja aus der
Kolonialzeit
kommt. Ne? Ja. Also es ist zum Teil wirklich schwierig zu lesen. Zum Teil halt auch nicht. Zum Teil ist es halt auch wirklich witzig, aber ja. Ne, und wenn ich jetzt irgendwie gerne viele Bücher zu Hause hätte. Ich würde die auch so wie du nach Genres. Nach Genres auf gar keinen Fall irgendwie so alphabetisch oder sowas, weil da wird man ja verrückt, wenn man mal schnell was rausholt und wieder reinstellt. Ja. Soziale Medien. Der Tom schreibt: Ich nehme regelmäßig wahr, dass Eltern auf sozialen Medien, in Messengern oder wo man sonst noch Profilbildchen hochladen kann, ein Foto des Nachwuchs hochladen. Meine Frage ist, warum?
Die sind halt stolz drauf, wollen zeigen, identifizieren sich mehr mit ihren Kindern als mit sich selber.
Ja, ist derselbe Grund, warum man diese bescheuerten Aufkleber hinten auf dem Auto hat, ne?
Ja,
Raclette genau. An Bord.
Raclette an Bord. Ach, ist das herrlich.
Ja, das ist halt, die sind halt so stolz, ich verstehe das auch nicht. Also ich habe keine eigenen Kinder, aber ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass man sich so viel darauf einbilden kann, ein Kind in die Welt gesetzt zu haben, dass man überall damit hausieren geht, dass man es getan hat. Oder
ja,
ist das eher so, dass sie sich selbst darin sehen wollen, weil sie selber finden sich scheiße und jetzt müssen die Kinder dafür zahlen und das alles besser machen?
Nein, ich glaube, wenn man jetzt nicht unbedingt sich selbst posten will, dann nimmt man halt irgendwas, was einem viel bedeutet. Eine Tastatur oder so. Oder
ein Bücherregal.
Oder ein Baum.
Ein Surkamp-Regal nach Farben geordnet.
Ja, also und bei Eltern ist es halt so, da ist nun mal das Kind das Allerwichtigste im Leben und so wird es dann auch eben dargestellt. Also das ist dann wieder eine ganz andere Diskussion, ob das denn moralisch in Ordnung ist, wenn man seine Kinder zur Selbstdarstellung im Internet gebraucht.
Ja.
Ich finde nicht.
Nee.
Aber gut.
Ja, grundsätzlich nicht. Also Fotos von anderen Leuten veröffentlicht man halt nicht, wenn man die nicht gefragt hat. Und ich glaube nicht, dass man Kinder sowas fragen kann. Selbst wenn man sie fragt, sagen sie wahrscheinlich ja, weil die Mutti.
Ja, sie können es auch nicht einschätzen.
Eben. Sebastian schreibt: Ist euch schon mal aufgefallen, dass Fußgänger- und Radfahrerampeln in eine Richtung immer ein Sekündchen schneller grün werden? Glaubt ihr, man geht sich so besser aus dem Weg, wenn eine Seite zuerst grün hat? Oder hat es einen anderen Grund?
Nee, das ist mir noch nicht aufgefallen.
Mir ist das auch noch nicht aufgefallen. Ich glaube ja, dass das selektive Wahrnehmung ist. Oder aber er guckt halt, wird die Ampel grün, dann dreht er sich um, guckt, wird die hier auch grün, guckt dann nach vorne und dann hat, ne? Und alleine aus dem Umdrehen heraus ergibt sich schon diese Zeitdifferenz. So. Hier gibt es jemand namens Wir sind Helden. Und der, die das fragte: Warum wird der Ton in vielen Musik- und Fernsehproduktionen im südeuropäischen Raum, aber auch in China, so übersteuert? Ist das ein kulturelles Ding oder haben die einfach nur unfähige Tonleute?
Weißt du's?
Ich überlege gerade, ich habe mir kurz eingebildet, ich könnte es wissen. Im südeuropäischen Raum oder aber auch in China so übersteuert?
Südeuropäisch? Also was meintest du, Rumänien, Bulgarien oder was?
Weiß ich ja nicht, oder eher Spanien, Frankreich? Südfrankreich? Ich überlege gerade, wie er das meinen könnte. Der Ton in China so übersteuert. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was du von mir willst. Das kann die Vrindheit nicht leisten.
Ja, und Holger, was ist mit den Mullahs?
Die haben alle, du meinst, die dann irgendwie diese billigen Mikrofone haben und da irgendwie ihre...
Ja, genau, aber da wissen wir den Grund. Das sind halt diese billigen Mikrofone.
Das sind billige Mikros und Typen, die nicht verstanden haben, dass ein Mikrofon dazu da ist, dass man nicht reinschreien muss. Also hast du ja oft, wenn irgendjemand eine echt wichtige Nachricht zu übermitteln hat. Und das machen ja nicht nur die Mullahs in diesen offener Kanal-Fernsehsendungen. Wo ich jetzt mal dachte, der Memel, wie klingt denn das? Muss das so? Steht das im Koran so?
Mohammed wollte
es. Genau. Das hast du ja auch, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, Deutscher Bundestag, wo ich dann auch mal denke, okay, könnt ihr nicht einfach reden? Nein, da wird dann geschrien und dann. Und ich denke, Leute, diese kleinen schwarzen Dinger davor, die sind dazu da, dass ihr nicht schreien müsst und trotzdem verstanden werdet. Das ist total gut. So. Oder auch Menschen auf Demonstrationen, die in Megafone schreien. Das ist irgendwie. Das scheint an der Wichtigkeit der Botschaft zu liegen, die man zu übermitteln hat. Nur, warum wird der Ton in vielen Musik- und Fernsehproduktionen im südeuropäischen Raum, aber auch in China so übersteuert? Vielleicht gucke ich einfach zu wenig solches Fernsehen oder so, aber ich kann. Da musst du jetzt nochmal schreiben, wir beantworten deine Frage dann in 4,5 Jahren. Vielleicht. Der Nils. Ah, da sind wir wieder. Da sind wir wieder in den Festjahren. Der Nils fragt: Habt ihr genug Klopapier zu Hause?
Ja, herrlich. Herrlich. Was ist das mit dem Klopapier? Pass auf, ich erzähl dir jetzt was. Auf meinen Lesungen, wenn ich auch Sitzen für Polen im Auto lese, habe ich oft eine Präsentation dabei. Ich zeige Fotos aus der Zeit der Volksrepublik Polen. Und da zeige ich immer Fotos vom Klopapierkauf. Du musst dir halt vorstellen, in der Zeit der Wirtschaftskrisen gab es kein Klopapier. Nur äußerst selten. Mhm. Das heißt, wenn es mal Klopapier gab, dann war sicher, dass eine ganz lange Schlange sich bilden würde vor dem Geschäft und dass das Klopapier sofort ausverkauft wäre.
Wir reden über Polen und in den 1980er Jahren?
In den 80er Jahren, okay. Genau. Das waren ja die Jahre der größten Wirtschaftskrisen. Ja. Und die Menschen, musst du dir vorstellen, haben sich auch ablichten lassen mit Klopapierschärpen. Um die Brust, um die Schultern. Und das in
als
einer
Ausdruck
Zeit.
Ausdruck von Wohlstand.
Nein, nicht Ausdruck von Wohlstand. Es ist in der Zeit der Analogfotografie, wo du, ich weiß nicht, wie viele Bilder waren auf einem Film? 24
maximal,
oder so.
Ja, 36,
da hast du dir ganz genau überlegt, was du fotografierst. Das waren Geburtstage, das waren Hochzeiten, das war vielleicht Urlaubsimpressionen. Und das war auch der seltene Augenblick, in dem es dir gelungen ist, Klopapier zu ergattern.
Ja, aber dann
und
machst du dann auch keine, wirklich, auch so eine, keine Schärpe draus, sondern damit wischst du
nein,
den Arsch ab.
Ja, pass auf.
Da kannst du das ja immer
nicht,
noch.
Das ist nicht so, dass du dir eine Schärpe draus machst. Ich glaube, du verstehst nicht, was ich meine. Du denkst wahrscheinlich, ja, okay, du reißt dir so ein Band ab und
genau.
Du musst es dir drumknüpfen.
Ja.
Aber die kamen schon schärpenförmig in den Laden. Die wurden schärpenförmig geliefert. Weißt du, das war eine Schnur und wie Perlen an einer Schnur aufgereiht waren die Klopapierrollen.
Die Rollen. Also praktisch wie so ein Patronengurt nur aus Klopapier.
Das ist ja großartig. Genau, ein Patronengurt aus Klopapier, so könnte man es sagen, genau. Aber ich nenne das gerne eine Siegesschärpe trotzdem, wow. Weil es ja auch so wie ein Triumph dann durch die Straßen getragen wurde. Und ich habe wirklich mehrere Fotos, die das dokumentieren von verschiedenen Familien, wie man diese Klopapierrollen halt ergattert hat und das unbedingt festhalten wollte, weil es so ein seltener Augenblick war. Und ich habe diesen Gag halt immer gebracht. Und ich habe den Gag immer exotisierend gebracht, so nach dem Motto, guckt euch mal an, wie verrückt die Polen waren in den 80ern. Und nach Corona ist dieser Gag definitiv ein anderer. Also ja. wenn ich das jetzt zeige, jetzt auf einer Lesung, dann kann ich sofort an die Alltagserfahrung anknüpfen. Ich sag so, wissen Sie noch die Corona-Jahre, als wir alle in langen Schlangen vorm Rossmann standen, weil es kein Klopapier mehr gab? Und das ist dann so
ein Verbindungsstück. Hast du in langen Schlangen vorm Rossmann gestanden?
Ja, natürlich.
Krass.
Ich habe diese Schlangen vom Rossmann gesehen, weil gegenüber der Buchhandlung ist ein Rossmann, also da waren die richtig lang. Und wie oft habe ich das schon erlebt, dass ich dann auch tatsächlich im Supermarkt war oder im Rossmann und das Klopapierregal war komplett leer gefüllt.
Ja, das habe ich auch häufiger gesehen.
Für Tage.
Ja, das habe ich auch häufiger gesehen. Was mir aber viel schlimmer, also ich hatte, mir ist das Klopapier nie ausgegangen, weil es gibt zwei Dinge bei mir. Also das eine ist ein Freund von mir, das ist 20 Jahre her, ein Freund von mir, dem ist ständig das Klopapier ausgegangen. Und ich weiß nicht, wie oft ich bei dem im Klo war und der sagt, da ist kein Klopapier da, da liegen Tempos. So, und das finde ich halt irgendwie Tempos, ne?
Das geht nicht.
Nee, die kommen auch nicht, das kommt auch nicht so gut, also sie lösen sich auch im Klo nicht so gut auf, wenn man die wegspült und sowas. Und das war mir immer, da habe ich mich immer fremd geschämt, wenn der kein Klopapier da hatte. Und der hatte echt oft kein Klopapier, hat fast immer kein Klopapier da gehabt. Und das war so ein Ding, was dazu geführt, dass ich immer genug Klopapier da habe. Mhm, du kaufst ja halt so eine.
Hat dich traumatisiert?
So, genau, auf eine Art. Und das sind so acht.
Du solltest
acht
es so, bei deinen Kindern anders machen.
Genau. Genau. Und darum habe ich auf dem Profilbild Klopapierrollen.
Du hast auf dem Profilbild Klopapierrollen?
Nein.
Was? Okay, boah. Ich weiß schon, woran du anknüpfen wolltest. Jetzt check ich's. Ja.
Also du hast, da sind ja dann immer so, in diesen Paketen sind ja immer so acht Rollen drin, glaube ich. Ne? Und wenn da nur noch, ich sag mal so, zwei, drei, vier drin sind, dann hole ich schon das nächste, damit ich immer so, ne, damit immer genug da ist. So, und ich hatte dann irgendwie so das übliche, fast leere Achterpaket, also zwei, drei Rollen noch zu Hause. Und ich hatte damals, hatte ich noch ein anderes Auto. Da hatte ich so ein VW Caddy, heißt der. Also es ist so ein Hochdachkombi. Und hinten drin hatte ich so eine klappbares Campingbett, so ein Micro-Camping-Einrichtungsgedöns. Das heißt, hinter der Rücksitzbank war eine große Ladefläche, aber über der so zwei Drittel der Ladefläche ungefähr lag ein Brett. So. Und dann bin ich irgendwann in Potsdam Klopapier kaufen gegangen und noch ein paar andere Sachen, habe alles so nach hinten geworfen. Und die neue Klopapierpackung ist hinten von diesem Brett runter und praktisch aus meinem Sichtfeld hinten in den Kofferraum reingefallen, sozusagen. Mhm. Und dann dachte ich irgendwann, ein paar Tage später, dachte ich, ach ja, scheiße, Klopapier brauchst du ja auch noch. Hab Klopapier gekauft, hab das hinten reingeworfen, bin dann irgendwie nach Hause gefahren, hab mein Auto vor der Tür abgestellt, hab hinten die Klappe aufgemacht, um Sachen rauszuholen und sah dann, dass ich da zwei von diesen Klopapierdingern drin hatte. Und da, ich weiß gar nicht mehr genau, aber da ging das gerade so los. Und ich bin dann so äußerst verschämt mit 2x8 Rollen Klopapier in mein Haus gegangen und hab mich ein bisschen geschämt halt. Aber hatte darum die Pestjahre, das war ja auch nur am Anfang der Pestjahre, kein Problem mit dem Klopapier. Womit ich ein Problem hatte, war Mehl. Mhm. Mehl war ja auch aus. Klopapier, Mehl und ich glaube Olivenöl. Ja,
auch viel mehr Backzutaten.
Ja,
so,
genau.
So Nüsse, Mandeln und so.
War und das mit dem Mehl, das war richtig ärgerlich, weil ich weiß so, der Tobi Bayer, der hat bestimmt ein halbes Jahr lang hat der versucht, mich in das Backen mit Sauerteig rein zu agitieren.
Ja, das war auch so ein Trend dieser Jahre.
Ja, das vor allen Dingen, das war vorher. Also Tobi hat damit vorher schon angefangen. Der war da irgendwie in San Francisco beruflich oder im Urlaub. Und da gibt es irgendwie so einen weltweit legendären Sauerteigbäcker und so. Und da hatte der sich anstecken lassen. Er hat mit Sauerteig gemacht. Und der hat monatelang hat er zu mir gesagt, ja, mal mit Sauerteig machen. Und so. Und haben viel über Sauerteig geredet. Und dann hatte der mich wirklich weich gekocht. Ich habe gesagt, okay, dann mache ich mir jetzt auch mal so einen Sauerteigansatz. Und das muss eine Woche vor Beginn dieser Pestjahre gewesen sein oder sowas. Ha. Und dann habe ich hier so meinen Sauerteigansatz gemacht und hatte aber halt einfach nicht genug Mehl, weil wenn du jetzt nicht ständig backst, hast du halt nicht so viel Mehl zu Hause. Und dann ging mir langsam das Mehl aus und ich habe kein Mehl mehr gekriegt. Das fand ich schlimm. Da habe ich mich richtig geärgert, dass auf einmal das Mehl alle war. Mhm. Ist dann aber nochmal gut gegangen. Und hinterher hat sich dann ja sowieso rausgestellt, dass immer, wenn irgendwie sowas knapp ist, geh in den türkischen Supermarkt, die haben alles.
Ja.
Also mein türkischer Supermarkt, der hat, egal was knapp war, bei dem gab es immer alles und zwar in rauen Mengen.
Wahrscheinlich, ja, türkische Supermärkte bin ich Fan.
Wahrscheinlich, weil der Allmann sich so denkt, so nee, beim Türken kaufe ich nicht.
Ja, genau, deswegen.
Kriegst du immer alles. So, die nächste Frage kommt von Dani, endlich mal wieder ein Mädchen dabei. Daniela wüsste gerne, wo habt ihr beiden euch kennengelernt?
Haben wir schon tausendmal erzählt, aber warum nicht nochmal erzählen? Wir haben uns im groben Unfug in Berlin kennengelernt. Im Comicladen.
Im beziehungsweise Comicladen.
In den Backrooms.
Genau, zwischen diesen ganzen Kartons und alles, man eigentlich alles raustragen wollte.
Wir haben sehr geschwitzt.
Stimmt.
Ja, ist so.
Ja, nein, da gab es so einen Typen, der Quitzi, der arbeitet im Comicladen, im groben Unfug. Und der hat mich angeschrieben und sagte, hier, hör mal, da gibt's die Alexandra Tobor. Die hat, das war Sitzen für Polen, war das, ne? Oder?
Ja, genau.
Anlässlich Sitzen für Polen. Die hat ein Buch geschrieben, Sitzen für Polen im Auto. Die ist total witzig. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Interview mit der Spaß machen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, kann man ja machen. Und dann warst du irgendwie, warum warst du überhaupt da im groben Unfug?
Ich war da, weil im groben Unfug die Buchpremiere für mein Buch stattfinden sollte. Es ist total, weißt du, ich glaube manchmal, es gibt so ein paar Leute, ein paar wenige Leute, denen habe ich alles zu verdanken. Und einer dieser Leute ist wirklich der Quitzi. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber der hatte mich gern und der wollte, dass ich erfolgreich bin. Und deswegen hat er seine Kontakte genutzt und geschaut, was man machen könnte. Und der hat tatsächlich sich das so überlegt, wir bestellen jetzt so 50 Exemplare meines Buches und verkaufen die im Comicladen, was eigentlich eine total wilde Idee ist, weil das Klientel ist ja ein ganz anderes, ja. Trotzdem hat er das gemacht und ich war eben da in Berlin. Es ging tatsächlich um die Premiere des Buches, um diese Sache da im groben Unfug und wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich dann auch gleich irgendwo eine Lesung oder so. Aber ehrlich gesagt, boah, ich weiß es nicht mehr. Ich war aber damals ziemlich oft in Berlin. Ich war ständig in Berlin, weil ich damals ich komme ja aus dieser Lesebühnen-Szene. Mhm. Ich habe früher ganz viel bei so Bloggerlesungen mitgemacht. Es kann sein, dass ich in diesem Zusammenhang dort war. Also auf jeden Fall fiel das zusammen mit der Buchpremiere. Das war der 12. Juni 2012. Das war auch der Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Okay.
Veröffentlicht haben wir die Sendung. Veröffentlicht ist die Sendung vom 8. Juni.
Ausgerichtet wurde.
8. Juni 2012. Da habe ich die Sendung veröffentlicht.
Ach schau, das war sogar vor der. Dann war das vor der Veröffentlichung, vor der offiziellen.
Ich habe dummerweise den Anfängerfehler gemacht, mein Telefon eingeschaltet zu lassen. Nach ca. 17 Minuten merke ich es, schalte es aus und der Mitschnitt ist ab dann knatterfrei. Oh Gott, voll Idiot. Ist das peinlich.
Ist das eine Notiz, die du dir dazu gemacht hast?
Das steht in den Shownotes, steht das.
Ah, okay, alles klar. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Und was ich krass finde, ist, wenn es zu dieser Begegnung mit dir damals nicht gekommen wäre, und wenn das nicht funktioniert hätte zwischen uns, weil es hat ja irgendwie funktioniert und dann kamen irgendwelche Anfragen, dass die mehr von mir haben wollen, diese Hörer, also von einigen kam da irgendwie was, dann wäre ich nie auf die Idee gekommen, irgendwas mit Podcasts zu machen.
Ach.
Weil ich selber war auch keine Podcast-Hörerin.
Okay.
Mir hat mal ein Kommilitone gesagt, hey, du bloggst ja so gern, magst du das nicht mal so als Podcast machen? Das könnte ich mir total gut vorstellen, dass du den Text einfach einlesen könntest. Das war das erste und einzige Mal, dass mir dieses Thema Podcast überhaupt in den Kopf gekommen ist. Und dann dachte ich, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Also ich war da jetzt nicht so besonders begeistert. Und du warst eigentlich mein Tor, das Tor zur Hölle, beziehungsweise zur Podcast-Welt.
Das ist zum ersten Mal real geworden, sozusagen.
Ja, genau. Ja. Und dann waren wir auf Sendung. Das war das erste Mal, wo auch meine Stimme öffentlich erklungen ist. Und so habe ich dann auch irgendwann die Kader kennengelernt und habe dann meinen eigenen Podcast gemacht. Und ohne diese Begegnung im groben Unfug hätte ich das alles nicht gehabt. Also Shoutout an Quitzi. Danke, Junge, du warst eine große Bereicherung in meinem Leben und hast viel ins Rollen gebracht.
Ach. Müssen wir ja fast ein Schlusswort bringen und irgendwie was dramatische Musik spielen. Am besten was von Wagner.
Hast du noch was von Wagner? Soundboard?
Nee, leider nein. Also jetzt, weil es
nicht so... Tristan und Isolde.
Warte mal, habe ich eventuell in der Jingle-Maschine, ich hatte doch mal... Ach nee, Mist, habe ich nicht. Es gibt doch so ein Vrind-Intro in Bombast-Version, also in Wagner-Version.
Oh ja, so. Die hast du mal gebracht bei so einem Dr. Sommer-Spezial. Ja, das ist gut.
So, komm, eine Frage machen wir noch und dann gehen wir nach Hause. David fragt, gibt es Insekten, die es mit der Coolness von Hummeln aufnehmen können?
Ja, Wespen.
Nein. Wespen? Wespen. Das ist doch nicht cool. Wespen?
Ja, okay.
Wespen sind wie Motorradfahrer an einem schönen Sommertag. Machen den kompletten Tag kaputt. Ein einziger Motorradfahrer ist genau wie eine einzige Wespe und der ganze Tag ist total im Arsch. Natürlich gibt es keine Insekten, die es mit der Coolness von Hummeln aufnehmen können.
Also wenn
und irgendein Arschgesicht, irgendein Klugscheißer, das ist natürlich so, wusstet ihr eigentlich, dass man Wespen nicht totschlagen darf? Die stehen unter Artenschutz. Währenddessen die Wespe Wespen, ey, das ist wie Annoying Orange. Kennst du die Annoying Orange noch?
Ich kenne die Annoying Orange. Aber ich dachte mal, Annoying Orange ist der Trump.
Annoying Orange war so ein Web.
Aber er ist auch eine Annoying Orange.
Ja, aber Annoying Orange ist ja eine Orange, die mit dem anderen Obst redet.
Ich weiß, ich kenne die Annoying Orange. Also ich habe, glaube ich, kein anderes Tier, das ich mir immer mit Sonnenbrille vorstelle, als die Wespe. Deswegen habe ich das gesagt. Ob die cool ist, wäre ich mit ihr befreundet, weil sie so cool ist? Nein, das bestimmt nicht. Also das ist nicht diese Art von Coolness.
Genau.
Und ganz bestimmt Hummel, nicht.
Ja, die Hummel so.
Die Hummel ist mega geil. Die ist da vor allem gemütlich. Genau. Die hat Statur, das ist ein kerniger Typ. Und ja, mit der könnte ich auch alt werden.
Ja, genau. Die Hummel, die fliegt halt so rum, guckt ein bisschen und die scheißt sich halt nix. Ne?
Die ist super relaxed einfach.
Ja, yay. Moin. Und dann direkt die Wespen hinterher.
Die Stresser.
Echt?
Das ist eigentlich auch wie so ein Polizeiaufgebot, oder?
Die Wespen.
Also Polizisten würde ich mit Wespen besetzen.
Echt? Nee.
Ja, so Fußsoldaten mit Ameisen, aber Polizei? So diese, was ist eine bewaffnete Polizei
so Knüppel,
bei der,
ne?
Demo? Ja, genau. Das sind doch Wespen. Das trifft ihre Natur total.
Ja, aber für mich ist tatsächlich der Vergleich mit Motorradfahrern ist immer so der naheliegendste. Also weißt du, diese Motorradfahrer, es gibt ja so normale, freundliche Motorradfahrer, die einfach vorbeifahren und machen. Und dann gibt es aber die glauben, dass irgendwie ihr lauter Auspuff die Menschheit auf irgendeine Art und Weise beglücken sollte. Und die wirklich, also das ist vor allen Dingen, wenn man so in Tallagen irgendwie mal sitzt, bei einem Glas Wein am Rhein unten oder so, und dann brettert irgendwie ein so ein Affe mit seinem Ding irgendwo durch die Botanik und du hast, die ganze Stimmung ist im Eimer. Und das ist, so geht's mir mit Wespen halt auch. Die sind so lästig. Lästiges Geschmeiß. Kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esorel. Wie geht's uns denn heute?
Nachdem es mir ja sehr, sehr lange schlecht ging, geht's mir natürlich jetzt immer noch schlecht, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Also das Problem ist, ich bin einfach seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten, schlaflos. Ich liege da, kann nicht schlafen, fühle mich wie ein Insekt, das von Spinnweben eingewickelt ist, und ich spüre immer die Präsenz der Spinne, aber ich sehe sie nie. Das ist ein furchtbares Gefühl, ganz, ganz schlimm. Und ich versuche alles. Ich spritze mir Melatonin, also jetzt in den Mund, nein, also jetzt nicht
ins
Knie oder einfach in den Mund. Das hilft manchmal. Schlaftabletten helfen nicht. Ich habe es getestet gestern. Das hat nicht gewirkt. Ich habe echt gedacht, was ist das denn? Nein, nicht die Verschreibung.
Ja gut, die anderen wirken natürlich nicht. Das ist fake. Ja. Das ist alles fake.
Ja, aber das hatte in der Vergangenheit hat das gewirkt. Jetzt wirkt es einfach nicht mehr.
Lass dir mal Schlaftabletten verschreiben. Die sind gut.
Meinst du?
Ja, habe ich auch. Ja. Ich habe ja auch nicht immer, also gelegentlich habe ich ganz entsetzliche Einschlafprobleme, und da knipse ich mich einfach mit einer Schlaftablette aus dann.
Oh, das ist wirklich schlimm, das ist richtig schlimm, weil wenn ich nicht geschlafen habe, ich verwandle mich in ein Monster. Mhm. Und, also nein, nicht unbedingt, ich bin nicht monströs, sondern innerlich, meine Nerven sind einfach so dünn, dass mich alles zum Heulen bringt. Das heißt, ich schlafe nicht, dann heule ich, dann schlafe ich wieder nicht, dann heule ich wieder, und so zieht sich das so, also wenn sich das über Wochen zieht, dann bist du irgendwann total ausgemergelt und völlig am Ende. Und jetzt bin ich gerade so und freue mich einfach darüber, dass es mir wenigstens in den letzten 2 Tagen gelungen ist, mal durchzuschlafen. Und das, natürlich, dass die Sonne wieder scheint. Also ich glaube, dass das Novemberwetter, was hier in Bayern wirklich grottig war, dass das auch eine große Rolle gespielt hat.
Ja. Was ich das Gute an diesen Schlaftabletten finde, ist, dass alleine der Umstand, dass sie da liegen, dazu führt, dass ich sie nicht brauche sehr häufig. Das finde ich eigentlich ganz angenehm.
Die beruhigen also,
genau, das ist so ein Entspannungsding. Mhm. Ja. Das funktioniert echt sehr, sehr gut. Also da bin ich großer Freund von, weil du witzigerweise vorhin ja sagtest, dass so Medikamente gar nicht, ich finde Medikamente halt super. So immer her damit, gib.
Alles nein, ich meine ADHS-mäßig. Okay. Also das ist ja ein Spektrum. Ja. Und es gibt bestimmt Menschen, die sehr viel extremer sind als wir zwei.
Aber hallo, ja.
Und ob wir da jetzt das machen müssen, was die machen, nein, weil wir sonst überhaupt nicht klarkommen, ist natürlich fraglich.
Ja, mir geht's. Ich werde halt langsam räudig, wie wir eingangs der Sendung festgestellt haben. Mir geht's zunehmend besser. Also weil hast ja auch mitgekriegt, war ja ein Scheißjahr, das ich hatte.
Ja.
Bei mir war die Mikroebene eben auch scheiße. Da ist eben auch alles komplett durcheinander gegangen, nicht nur auf der Makroebene. So dass ich überhaupt nirgendwo so richtig meine Ruhe gefunden habe. Und das heißt, ich habe im Grunde schon das ganze Jahr in einem Loch gesteckt, komme so langsam wieder raus, habe halt eben auch diese depressive Verstimmung im Winter, vor allen Dingen in der ersten Hälfte des Winters. Die spüre ich gerade sehr stark, aber trotzdem merke ich, wie ich so ganz langsam aus dem Loch wieder rauskommen. Viel langsamer, als ich mir vorgestellt hatte, weil das war dann so, meine Eltern sind gut untergebracht, das Haus ist verkauft, also zumindest der Vertrag ist unterschrieben, das Geld ist noch nicht geflossen. Also so, strukturell kommt jetzt einigermaßen alles so wieder auf die Füße und ich so hinterher, aber leider nicht so schnell, wie ich das gerne gehabt hätte, aber das ist dann vielleicht auch so. Aber so im Prinzip geht's mir ganz gut, muss ich sagen.
Ja, und man muss natürlich sagen, also wenn ich Leuten die Ohren voll jammere, dann sagen sie, reiß dich mal zusammen, uns geht's allen schlecht gerade.
Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass es dir schlecht geht. Das ist doch das ist so ein Schwachsinnsargument. Ich meine, wenn es dir schlecht geht, geht es dir schlecht, oder? Ja,
man kritisiert Menschen auch immer dafür, dass sie das einer depressiv verstimmten Person sagen und so. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass mir das hilft. Mir hilft es zum Beispiel zu wissen, dass auch du schlaflos bist. Dass auch du eine depressive Verstimmung hast im November. Und ich denke zurück an meine legendäre Zugfahrt. Da hatte ich wirklich so ein Erweckungserlebnis. Da bin ich Zug gefahren, das Wetter war grottig, es war total neblig, alles war finster. Alles was düster und ich wollte mich schon reinsteigern in mein furchtbares Leben, als mir aufging, dass dieser Himmel jetzt für alle Menschen im Zug dieser Himmel ist.
Ja.
Und dann ging es mir besser.
Okay, das ist auch völlig in Ordnung, habe ich auch kein Problem, womit ich ein Problem habe, ist zu sagen, stell dich mal nicht so an.
Ja,
ich habe auch Schlaf, also das meine ich. Also reiß dich mal zusammen. Nee, reiß dich nicht zusammen. Also ich habe das ja auch. Also ich habe echt irre gelitten dieses Jahr unter jeglicher Situation, in die ich gekommen bin, oder zumindest unter den meisten Situationen, in die ich gekommen bin. Und gleichzeitig schäme ich mich auch dafür, dass ich so drunter leide, weil ich mir denke, ja, Alter, was hast du denn? Du hast genügend Geld, du hast ein Dach über dem Kopf,
es gibt
halt Leute, denen geht's halt noch viel, viel dreckiger als dir, halt die Fresse.
Das ist es, ja.
Und das ist aber falsch. Also
meinst du?
Ja, das ist scheiße. Es
aber weißt du,
nur weil es den anderen so viele, dreckig geht, geht's mir doch nicht besser.
Aber so viele Probleme kommen daher, dass wir als Egomanen uns so verdammt wichtig nehmen. Und ich sage nicht, dass du keine echten Probleme hattest. Du hattest richtig krasse Probleme dieses Jahr. Aber in was für Sachen ich mich teilweise reinsteigere, das ist echt nicht mehr feierlich. Ja. Und da muss man sagen, hey komm, jemand muss dich jetzt schütteln und... Ja. Guck dich an, du hast ein gutes Leben, du bist nicht, dein Haus ist nicht bedroht, dein Essen ist nicht bedroht, also mir tut das gut, wenn man mich hin und wieder durchrüttelt.
Ja, mir gelingt das nicht so gut. Also ich hatte es letztens, Tobi Bayer sagte auch, das ist doch Quatsch. Ja, den anderen geht's vielleicht dreckiger als dir, aber dir geht's halt dreckig und du empfindest das halt, wie du es empfindest. Ich tue mich ein bisschen schwer, mich von dieser Scham zu befreien, sozusagen, dass es mir ja eigentlich gut geht und ich gefälligst mal die Klappe halten soll.
Ja.
Das ist relativ schwierig, aber ja. Also intellektuell komme ich da mit, aber emotional komme ich da nicht so mit. Ja, und es hilft mir halt auch nicht. Also es hilft mir tatsächlich so zu denken, ich kann halt heizen, um vorhin das Thema nochmal aufzugreifen. Ich kann halt heizen. Ist das überhaupt nicht, ne? Warum jammer ich rum? Bei mir ist es doch warm. So, ja. Naja. Nee, aber ja, mir geht's erstaunlich gut. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch irgendwie was danach kommt. Kommt eh. Reden wir in der nächsten Sendung drüber.
Ja, nächstes Jahr.
Nächstes Jahr.
2025.
Alexandra Tobor, ich danke dir.
Ich danke dir, Holger.
Und wir danken euch.
Ade.
Wer redet, ist nicht tot.